Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 121. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich hab so unendlich Bock.
Genau, denn heute sind wir nämlich nicht nur wir beide, wie wir sonst immer sind, sondern wir haben auch einen fabelhaftesten Gast zu einem super Thema, was sich einfach angeboten hat, und zwar Patrick von MTG mit Patrick. Hi, wie geht's dir?
Ja, hi. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich weiß gar nicht, ob ich nach links oder rechts gucken muss, wie du mich am Ende schneidest. Deswegen gucke ich einfach mal gerade. Ja, vielen Dank für die Einladung. Cool, dass ich da sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass du Zeit gefunden hast, dazu zu kommen. Denn wir haben heute quasi einen großen Rundumschlag zum Thema, ja, MTG Finance, Spielwaren Finance, aber auch die aktuellsten News, was wir da nämlich haben. Und zwar hat Card Market ein eigenes Grading Service eröffnet. Und da wirst du uns als Experte quasi ein bisschen Rede und Antwort stehen, ob das denn so sinnvoll ist oder nicht und wie du das Ganze so aktuell bewerten würdest. Aber bevor wir komplett ins Thema einsteigen, natürlich der kurze Hinweis, dass wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr das Ganze hier liken, abonnieren und subscriben, kommentieren, alles, was ihr machen könnt, einmal bitte durchrattern. Natürlich dasselbe gilt auch für Spotify, Apple Podcasts.
Glocke rollen.
Bitte?
Die Glocke.
Ach ja, die Glocke aktivieren. Ja, ich weiß immer noch nicht, was die Glocke macht. Aber gewiss Glocke auch machen. genau, dasselbe natürlich bei Spotify, Apple Podcasts. Da uns gerne auch eine Bewertung schreiben. Das freut uns immer sehr, die zu lesen. Und wenn ihr dann mit uns in Kontakt treten wollt, dann kommt gerne auf den gamery.radioravnica.discord. Dort könnt ihr auch eure Fragen stellen, die wir dann im Ask Us Anything live im Podcast beantworten. Sonst haben wir noch Twitter und Instagram, alle Links dazu in der Videobeschreibung und natürlich auch der Link zum Kanal vom Patrick und eben auch dein Social Media, werde ich auch noch alles mit reinpacken, also kein Problem. Zu guter Letzt, falls ihr den Podcast noch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr es gerne tun über patreon.com/gamery. Dort bekommt ihr die Podcast-Folge, sobald sie fertig ist, manchmal einen Tag, manchmal zwei Tage vorher, zur Verfügung gestellt als Video in voller Länge. Und außerdem landet ihr in die Endcard von jedem YouTube-Video und werdet am Ende natürlich nochmal namentlich genannt. Wenn das interessant für euch ist, dann schaut gerne mal vorbei. Genug der Vorreden an dieser Stelle. Fangen wir erstmal an. Ja, Patrick, du hast ja schon eine kleine YouTube-Reise hinter dir, wenn man das mal so sagen darf. Ich habe mal geschaut, dein erstes Video war vom 8.8.2020. Wie war damals so dein Gefühl, als du zum ersten Mal den Upload-Button gedrückt hast?
Ja, also auf jeden Fall bin ich ja erstmal jünger als ihr beide im YouTube-Business.
Das stimmt.
Und es ist auch nicht mein allererstes Projekt. Ich habe vorher was Kleines anderes versucht. Da war relativ schnell die Lust verloren. Da hat sich dann so sehr schnell nach Arbeit angefühlt. Und ich dachte dann einfach, weil mich da Magic auch wieder angefixt hat, so letztes Jahr. Ich meine, gerade der Lockdown fing an. Nee, war schon ein halbes Jahr da. Hm. Und ich weiß ganz genau, warum ich gestartet habe. Und das war, weil ich in einem Podcast gehört habe, nächstes Jahr soll die nicht in eurem.
Ah, damn it. Ich dachte schon.
Nächstes Jahr soll die Magic-Serie kommen, also war Stand letzten Sommer. Und ich dachte mir, wie cool wäre es, wenn man in einem Jahr Magic the Gathering Deutschland, was auch immer, googeln würde und mich irgendwie findet. Und deswegen habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen.
Hast du auch ohne Serie geschafft?
Ja, stimmt. Und die Serie ist immer noch nicht da. Ich bin schon da, ja.
Wahrscheinlich wirst du vor allen Dingen wahrscheinlich schon vorher deutlich mehr erreicht haben, als die Magic-Serie erreichen wird. Denn, keine Ahnung, so richtig Hoffnung, dass die noch kommt, weiß ich nicht.
Ah, das Krasse ist jetzt ja, ich weiß.
Hau raus.
Das neue Secret Lair, Arcane, ja. Habe ich jetzt von ganz vielen Leuten gehört, wie überragend stark die Serie sein soll. Das Problem ist, dass WotC's halt einfach nicht ansatzweise so gut schaffen wird. Machen wir uns nichts vor. Ja. Wer Arena kennt, der weiß, dass alles, oder dieses komische Diablo-ähnliche Spiel, also die machen alles so halbgar. Oh ja. Und es wird einfach nicht gut. Ich weiß es jetzt schon leider.
Das war auch genau mein Gedanke, weil ich dachte mir so, wie geil ist das, dass du jetzt einfach auf Netflix quasi die App aufmachst oder wo auch immer die Webseite öffnest und du siehst einfach eine geile League of Legends-Serie. Und wie ich genau denselben Gedanken hatte wie du, das wird bei Magic höchstwahrscheinlich nicht passieren, ja. Oder wenn sie die Serie rauskommt, wird so ein, ja, okay, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, wird wahrscheinlich nicht so
halt
super geil.
Die Erwartungen daran sind jetzt sehr, sehr hoch gesteckt, gerade weil, also für uns Natürlich ist League of Legends eine viel, viel größere IP. Hm. Aber die Leute, die jetzt Arcane gesehen haben, denken sich, ah, das ist auch so eine Gaming-IP, das muss ja auch so cool sein. Dann machen die das auf. Und wenn das halt nicht mindestens genauso cool wird, wenn nicht sogar cooler, dann kann das gut sein, dass das sogar ein Schuss nach oben ist und sie besser laufen, wenn sie die Serie einfach nicht fahren.
Das kann ja nicht sein. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, kurz vorher oder einigermaßen kurz vorher soll noch eine Dungeons & Dragons Realverfilmung kommen. Und ich glaube, das gibt schon einen ganz guten Indikator, wie dann so das Magic-Projekt läuft. Aber wir wollen natürlich nicht über Filme und Serien reden, sondern weiter noch ein bisschen über dich, Patrick. Und zwar, bevor du quasi angefangen hast, mit YouTube dich intensiver zu beschäftigen, was jetzt Magic angeht, beziehungsweise musst du es ja noch ein bisschen weiter fassen. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ist es Spielwareninvestition oder ist es quasi mehr wirklich Kartenspielinvestition?
Tatsächlich, also meine große Inspiration waren zwei Menschen, der Spielwareninvestor. Mhm. Das ist auch übrigens der Podcast, den ich gehört habe. Super guter Mann, kommt hier auch aus der Nähe von mir, aus Lüneburg, und ist halt voll auf das Thema Lego fixiert und macht dieses Investment schon seit Jahren und hat jetzt auch einen Laden, wo er, glaube ich, jeden Freitag geöffnet hat. Also der Mann lebt das. Der war auch schon im Handelsblatt, glaube ich, mit einem Artikel über Investieren in alternative Sammelwaren, Spielwaren, was auch immer. Und dann noch René von Reselling mit Kopf. Das war der Erste, der mich bewegt hat, das gewerblich zu machen tatsächlich. Also wirklich auch so wie alle gefühlt. Erstmal hast du Lego in deinem, also so ein Ebay. Das ist so lustig, wenn du einen Ebay-Shop siehst, da ist Lego drin, da sind Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon-Karten drin, dann noch Lidl-Sneaker und Amazon Echo oder sowas. Dann weißt du genau, die kommen aus der Reselling mit Kopf-Schiene und haben alle die gleichen Angebote wahrgenommen und wollen alle einen Ebay-Shop aufmachen. So hat es angefangen, dass ich dann echt dachte, das ist mega cool. Und ja, wie gesagt, so ein paar Monate später kam dann die Verbindung zu Magic, dass ich da immer noch das Herzblut hatte und deswegen wurde es dann Magic. Mittlerweile, ich würde Sammelkarten sagen. Spielwaren distanziere ich mich davon, aber es ist nicht nur rein Magic, darum Sammelkarten. Der Sammelkarten-Investor, aber ich möchte mich nicht so nennen wie.
Genau, und vor allen Dingen das Ding ist, was ich auch mitbekommen habe, also ich meine, ich bin jetzt selbst natürlich kein großer Sammler oder sowas, aber allein wenn man sich die Warhammer-Leute anguckt, also großer Vorteil von Sammelkarten ist einfach, dass es einfacher zu lagern ist. Du kannst halt ohne Probleme 2000 Karten irgendwie auflagern, versuch mal 2000, keine Ahnung, Lego-Packungen oder sowas irgendwo hinzustapeln. Das ist ein bisschen was anderes.
Das ist echt so. Also ich habe ja mit Lego angefangen und es gibt jetzt mittlerweile so eine App, wo man sein Lego-Portfolio so tracken kann. Ich glaube, mein Lego-Kran sind so um die 7000 Euro wert. Ich habe 4500 dafür bezahlt. Also schon okay innerhalb von einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Aber das ist so viel Platz und dann kann man das einmal in Displays rechnen, was halt schon viel weniger einnimmt. Oder in Einzelkarten.
Oder in Collector-Displays. Die sind ja noch kleiner.
Das stimmt, ja. Du kannst 7000 Euro in eine Karte stecken und dann ist es halt nicht genauso viel Platz weg.
Ja, so ein bisschen der Briefmarkeneffekt, wo dann irgendwie ich habe irgendwo mal so einen Fakt gelesen, das ist, glaube ich, die teuerste Briefmarke ist, glaube ich, der auch gleichzeitig der teuerste Platz quadratzentimetermäßig gerechnet, den du pro Quadratzentimeter quasi zahlst. Also verglichen mit Wohnraum und anderen Sachen, die du quasi auf Fläche rechnen kannst, ist halt wirklich so eine Briefmarke so. Ist es wild auf jeden Fall. Aber ja, was würdest du denn sagen bei deiner YouTube-Content-Creator-Reise? Du machst es jetzt schon ein Jahr. Bist du da auf irgendwelche Hürden gestoßen, wo du irgendwie das Gefühl hattest, irgendwie du weißt jetzt nicht weiter, du weißt nicht, ob das Ganze Zukunft hat? Und wie hast du es überwunden? Weil das ist was ich glaube, jeder, der versucht, mal ein Projekt ams Laufen zu kriegen, kennt. Dass man irgendwann sich so denkt, so, keine Ahnung, es geht irgendwie nicht weiter. Und wie kann man das versuchen zu überwinden?
Also erstmal haben mich tatsächlich auch schon viele so bei Instagram mal angeschrieben und gesagt, hey, kannst du mal ein paar Tipps geben für YouTube? Weil scheinbar, auch wenn man das selber so nicht sieht, hat man schon was geschafft. Also ich habe jetzt so 1700 Abonnenten. Das heißt, für viele diese magische 1000 Abonnenten-Hürde habe ich im Juni geschafft. Und das ist ja das, in Anführungszeichen, was Spaß macht, wo du dann deine paar Euro zumindest für Video verdienst. Und großer Vorteil war, dass ich es am Anfang realistisch eingeschätzt habe. Ich hatte mir ein Jahr als Ziel gesetzt. Und in diesem Jahr wollte ich 100 Videos machen und eben versuche, 1000 Abonnenten zu kriegen. Hab dann effektiv 10 Monate gebraucht, also knapp geschlagen mein Ziel. Und ich hatte natürlich Hürden. Also ganz am Anfang, es ist halt nicht sehr belohnt, wenn du Video um Video machst und du kriegst halt deine 8 Views, 12 Views. Dann guckst du es noch 10-mal selber, hast aber noch trotzdem nur 20 Views. Und dann hatte ich am Anfang schon mit ein paar kleineren Magic Content Creators so kleine Kollaborationen. Der allererste war Tim Soort. Es ist bis heute mein schlechtestes Video übrigens.
Aber trotzdem auch Freund vom Channel. Also liebe genau. Grüße auch an Tim.
Ja. Danach habe ich mich an Blacky gewandt, weil Blacky war immerhin, hatte schon über 200 Leute als Abonnenten. Und so ging es auch dieses Jahr weiter. Ich habe dann zum Jahreswechsel, das war für mich so der große Punkt, gar nicht bewusst, dass ich mir das aufgeschrieben habe oder so, aber ich habe erkannt, dass ich kein Magic Arena Spieler bin. Ich transportiere einfach eher Wissen und baue Vertrauen auf, als dass ich so einen Hype erzeuge oder ich bin auch nicht der beste Magic Spieler. Ich spiele zwar, weil es mir Spaß macht, aber bin dabei bei weitem nicht der Beste. Und dann hatte ich nämlich auch so wieder so eine Kollaboration mit einem, das ist auch so ein Reselling-Channel, der hat da um die 2000 Abonnenten. Und ich dachte mir, damit das für seine Abonnenten interessanter ist, wir haben nämlich auf seinem Kanal darüber gesprochen, wie du auf dem Flohmarkt Schätze, also Magic-Karten-Schätze entdeckst. Habe ich so ganz allgemeine Sachen gesagt, ne? Irgendwie so,
das ist cool.
Schwarzer Rand ist besser als weißer Rand, so auf dem Niveau. Und also wenn die noch kein Seltenheitssymbol haben. Und deswegen dachte ich, okay, dann machst du so ein paar finanzrelevante Themen. Meine 5 Investments unter 50 Euro oder daran, so bewerte ich Draft-Displays und das sind auch bis heute mit meine besten Videos. Und ab da ging es eigentlich erst so in diese Finanzrichtung. Vorher habe ich wirklich nur aufgemacht, News gemacht und Arena gespielt.
Ja, ja, das können wir, glaube ich, alle irgendwie nachvollziehen, dass man so am Anfang noch echt so eine Findungsphase hat. Ich weiß nicht, Marc, wie war es bei dir? Kannst du dich da noch dran erinnern, als du mit MTG Blackset so angefangen hattest? War für
ich
dich schon
denselben Kram immer noch, den ich vor 8 Jahren gemacht habe. Ich mache dieselben Gameplays, ein bisschen aufgehübscht. Ich mache dieselben Booster, ein bisschen aufgehübscht. Die ganzen anderen Sachen, so dieses, dass ich jetzt tiefer mit anderen Content-Creatern reden kann und mehr Informationen habe durch Local Game Stores oder die ganzen Sachen, die kommen jetzt halt erst dazu, so die ganzen Blacky Talks und so weiter. Aber alles andere, du findest von mir Reviews von Boxen, von Sleeves, von vor 8 Jahren, wenn du möchtest. Und also da hat sich nichts geändert tatsächlich. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss man jetzt selber wissen.
Ja, das Ding ist tatsächlich, ich glaube, der wichtigste Punkt, und ich glaube, das kommt bei euren beiden Geschichten so raus, ist halt, dass man immer irgendwas macht. Weil das, glaube ich, was ich auch schon selbst erlebt habe, dass man gerade, wenn man so kreativ irgendwas machen möchte und man weiß noch nicht ganz genau was, man zerdenkt das dann zu lange und macht dann eher gar nichts, als sich dann wirklich hinzusetzen und was zu machen. Und ich meine, Patrick, du hast eben gesagt, am Anfang wolltest du quasi Arena so ein bisschen den Hype auch mitnehmen, hast dann aber gemerkt, dass es halt für dich contentmäßig nicht, dass das ist, was du machen möchtest und das, was auch ankommt bei den Leuten. Und ja, ich sag mal, durch ähnliche Hürden oder über ähnliche Hürden bin ich halt auch schon irgendwie gesprungen, wo ich gedacht habe, so, okay, alle Leute spielen irgendwie Arena, da muss man ja auch irgendwie Arena thematisieren. Aber vielleicht ist dann genau der Punkt, wenn man sich was anderes sucht, dann findet man irgendwie so seinen Kniff. Und also zumindest, soweit ich weiß, was jetzt mehr oder weniger speziell MTG-thematisch ist, klar, du machst auch Flesh and Blood und Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und so. Bist du halt in der deutschen Magic-Bubble schon wirklich so der Einzige, der sich so jetzt auf Sammelkarten spezialisiert hat? Und das ist halt wirklich was, so, du hast halt über die Zeit so deine Nische gefunden und der Erfolg gibt dir auch irgendwo recht. Also klar, die Magic-Bubble ist allgemein relativ klein, es gibt so ein paar größere, aber dich würde ich schon wirklich zu den größeren zählen, auch wenn jetzt, keine Ahnung, verglichen an natürlich Gronkh und Co. ist das natürlich, ne, immer so eine Sache, aber wir reden ja immer noch von uns quasi in der YouTube-Sphäre von Magic the Gathering. Also das ist halt schon.
Also ich kann ja noch mal
auf jeden Fall nicht so viel große.
Kurz den Gedanke zu Ende, falls irgendjemand jetzt hofft, dass er einen Tipp kriegt, wie er erfolgreich wird, in Anführungszeichen. Also wirklich halt durchziehen, ne? Definier dir so einen Zeitraum, ab wann du erst deinen Erfolg halt misst. Und ich habe halt keine utopischen Gedanken gehabt, also so ein Mr. Beast mit 70 Millionen oder Gronkh mit 3 Millionen, sondern die Grenze in der deutschen Magic-Szene sind nun mal gerade Magic Chevy und Trader Online. Trader Online als Laden sogar auch mit Yu-Gi-Oh! Groß dabei, also eher so 25.000 bis 30.000. Und da habe ich immerhin schon, keine Ahnung, ein paar Prozent, ich kann es jetzt nicht ausrechnen. 10?
Ja, absolut, 5 klar.
5% oder so. Und also es ist halt schöner, sich mit diesen ganzen Leuten, die eine Million Abonnenten haben, zu vergleichen, weil die davon leben und so weiter. Aber das ist ein bisschen utopisch, jedenfalls, wenn du dich auch noch auf Deutsch einschränkst.
Ja.
Wir kennen ja alle so ein paar, die jetzt auch Arena spielen, das auf Englisch und wirklich durchstarten. Arena ist ja auch der Content, der halt schnell erstellt werden kann, ohne dass ich es schlecht reden möchte, aber wenn du es halt eingestellt hast und du bringst diese Energie mit, dann zockst du 2 Stunden, schneidest auf 40 Minuten runter und dann ist das guter Content. Es wird von WotC gefördert, würde ich bisschen behaupten, weil es halt das ist, was die auch verkaufen wollen. Und deswegen ist das halt schon dankbar. Aber ja, ich habe halt dann erkannt, dass ich es nicht bin. Und deswegen auch alle, die mich immer so fragen, macht nicht nur Displays auf, auch wenn es halt Spaß macht. Ihr müsst erst eine Community aufbauen, damit die Leute Bock drauf haben, auch zu sehen, wie du ein Display aufmachst. Weil ansonsten stehen die Leute da, haben gar keinen Ausdruck in der Stimme und sie fühlen sich noch unwohl und fragen sich, warum sie nicht wachsen, weil halt niemand dich sehen möchte, wie du ein Display aufmachst. Sorry.
Genau, es geht halt weniger dann, im ersten Moment geht es weniger um das Display, sondern es geht um dich als Person. Und wenn dich niemand kennt, warum sollten sie dir dabei zugucken, wenn sie auch MDG Patrick zugucken könnten, als Beispiel?
Ja, genauso halt wie mit Gameplay, was du halt eben meintest, dass halt dann, also ich habe mal irgendwann den Vergleich gehört, quasi ein Gameplay zu machen, beziehungsweise ein Let's Play, ist halt so ein bisschen wie eine Stand-Up-Comedy-Show zu machen. Ja. So von wegen, eigentlich möchtest du mit deiner Stimme alleine Leute dazu zu bringen, zu lachen, irgendwas zu empfinden, eine Story zu erzählen, die, ne, und natürlich hast du halt als Anreizgeber hast du das Gameplay oder halt Magic Arena, aber das ist halt wirklich ein Talent, das muss man entwickeln oder halt natürlich mitbringen. Und das kann halt wirklich nicht jeder. Ich habe es auch probiert, erfolglos einen Let's Play-Kanal zu machen vor Jahren.
Ja, wenn ich mir überlege, mein erstes Let's Play habe ich hochgeladen, da war ich, ich glaube, vor 10 oder 11 Jahren. Naja. Da musste ich dann noch, weil ich keine andere Technik hatte, den Sound so laut drehen, dass der übers Mikro wieder reinkam, damit ich einen Ingame-Sound hören konnte und so weiter. Oh, ja. Und trotzdem waren da schon Leute, die gesagt haben, ja, okay, mach einfach den Ingame-Sound leise, wir hören dir einfach zu mit deiner Stimme. Und das ist halt genau der Punkt, was halt interessant an dem Punkt ist.
Ich finde das coole Beispiel ist Gronkh tatsächlich, weil Gronkh war, ich hab nie Minecraft gespielt, aber ich habe Gronkh jeden Abend eine halbe Stunde zugeguckt, wie er Minecraft spielt. Und er hat ja auch nicht geschnitten, der hat sich wirklich live vom PC gesetzt, halbe Stunde aufgenommen, von seinem Tag erzählt und dann ist er wieder offline gegangen, übertrieben gesagt. Ja. Und das ist mein GZSZ gewesen, so.
Ja, absolut. Bei mir sind es halt wirklich Game Grumps und halt mehr so die amerikanischen Leute, aber es ist der absolut selbe Punkt, wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, wenn ich nicht schlafen kann und ich brauche irgendwie eine Einschlafhilfe, dann lass mir quasi die Geschichte von denen einfach erzählen, lass das Gameplay da nebenbei laufen. Und das sind so die eigentlichen Appeals von diesen Gameplay-Videos und warum die Leute das gucken. Und das ist halt nicht so eindeutig, wie man vielleicht glaubt, von wegen, ich filme mich einfach beim Spielen und das wird schon. Genau. Aber ja, wie gesagt, bleibt am Ball, entwickelt eure Nische und ich würde mal sagen, an der Stelle genug YouTube-Tipps. Wir steigen mal so ein bisschen in das eigentliche Thema ein. Und zwar MTG Finance, beziehungsweise auch Spielwaren Finance, ist immer so ein bisschen was, wenn wir hier im Podcast drüber reden, bin gerade auch, glaube ich, so eine sehr kritische Stimme, die dem Ganzen gegenüber ansteht. Weil ich bin halt primär Magic the Gathering Spieler. Also ich möchte wirklich, dass die Sachen, für mich ist das Spielmaterial, das ist nichts, wo ich, weiß nicht, meine Rente mit vorsorgen möchte oder sonst was. Das soll quasi einfach nur da sein und ich soll damit spielen können. Klar, du bist jetzt quasi Sammler, Finance-Mensch, du siehst das natürlich ein bisschen was anderes. Aber von deiner Perspektive aus, quasi auf das Spiel gesehen, würdest du sagen, dass MTG Finance, wir bleiben mal jetzt einfach bei Magic als Beispiel, glaubst du, dass es dem Spiel als Hobby schadet oder quasi noch eine weitere Ebene gibt, die das dann interessanter und tiefer gestaltet?
Ich glaube, gerade im Casual-Bereich, und das ist ja der größte Magic-Bereich, ist es genau das Gegenteil. Also es befördert den Casual-Bereich auf nächstes Level, weil gerade durch, ich nenne sie jetzt mal Investoren, weil ich auch hauptsächlich Sealed-Produkte kaufe. Ich weiß, Marc zum Beispiel, der spekuliert auch mal auf Einzelkarten, das ist ein anderes Thema. Ich kaufe mir jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt heute 4 Cases Jumpstart bekommen und die bleiben hier 2 bis 5 Jahre liegen und in 5 Jahren würdest du ohne Menschen wie mich keinen Jumpstart mehr kaufen können, weil Games Island, JK Entertainment, die haben halt aktuellen Bestand. Der wird auch mal ein Display haben für 500 Euro, so damit er gefunden wird bei Google SEO. Aber ohne Reseller wirst du keine Vintage-Sachen spielen können. Wo willst du sie denn kaufen? Es ist natürlich teurer. Das ist der Grund, warum ich es mache. Aber als Spielgruppe, die meinetwegen Throne of Eldraine mega gefeiert hat, würdest du in 5 Jahren keinen Draft mehr Throne machen können.
Aber also jetzt würde ich mal, also ich überspiele jetzt mal ein bisschen so dieser sag ich mal, Spielen über alles Mensch, überspiele ich jetzt mal ein bisschen und sage, ja gut, aber du machst das ja quasi, du nimmst ja künstlich Produkte aus dem Jetzt weg, um sie für später nochmal verkaufen zu können. Also eigentlich präservierst du ja nichts, sondern du nimmst was weg, um es dann später teurer zu verkaufen. Also eigentlich könnte man ja sagen, jetzt, wenn du das jetzt verkaufen würdest für den Preis, den er jetzt beim Markt hat, könnten ja viel mehr Leute jetzt spielen und hätten vielleicht später nicht mehr das Bedürfnis danach.
da muss man natürlich schauen, welche Produkte du meinst. Ne? Also jetzt zum Beispiel Jumpstart ist ja ein richtig gutes Beispiel, weil das war, es kam letztes Jahr im August, meine ich, oder September. Es hat schon immer um die 80 Euro gekostet, war aber sehr schnell sogar bei 140 und du konntest wirklich den Preis, wenn der Current Market Price ein bisschen besser wäre, hättest du ihn da auch nachverfolgen können. Der ging von 140 auf 110 runter, dann kam der nächste Restock, dann waren wir um die 95, jetzt ist er bei 81 bis 83. Ich glaube, es ist nämlich die letzte Wave vor Jumpstart 2022 oder Jumpstart 2 gekommen. Und ja, zwischenzeitlich haben Leute damit schnell viel Geld verdient, aber das ist dann auch eigentlich kein Investment, sondern es ist letztlich Spekulation. Scalping, das, was bei Pokémon letztes Jahr ganz groß in der Debatte stand, zur Debatte stand. Ich bleibe dabei, wenn du es preservierst?
Ja, also halt aufbewahrst.
Ja, genau. die Leute würden es halt, also irgendjemand muss es ja aufbewahren. Ob du es denen jetzt für 80 Euro zur Verfügung stellst oder in 3 Jahren für 120. Ich lasse mir halt meine Lagerhaltung bezahlen. Also ich biete dir eine Dienstleistung an letztlich.
Ja. Marc, wie siehst du das?
Ja, ich bin da tatsächlich genau dazwischen. Weil ich sage, ich habe auch Displays unter dem Bett. Jetzt keine Wände voll. Aber ich habe halt meine 2-3 Battlebond, ich habe meine 2-3 Conspiracy, ich habe meine 2-3 Mystery Booster und so weiter und so fort, 4-5 Jumpstarts. Die habe ich unter dem Bett liegen. Die liegen tatsächlich aktiv. Das sage ich nicht nur so, habe ich mir ins Bett. Nein, die liegen aktiv unter meinem Bett. Und irgendwann nehme ich diese Dinger dann raus und spiele die dann mit Freunden. Ja. Und ob ich die jetzt mit meinen Freunden spiele oder ob ich irgendwann mal in 5-6 Jahren die Handynummer von Patrick wähle und sage, ey Patrick, ich würde ganz gerne mit meinen Freunden das und das spielen. Kannst du uns da was bieten? Und er dann sagt, ja, kann ich. Macht für mich jetzt nicht viel Unterschied. Außer, dass ich halt dann ein bisschen mehr bezahlen muss. Wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, Leute, die das aufbewahren, sind böse, dann muss ich leider auch jedem sagen, jeder, der Karten selber aufbewahrt, ist genauso böse. Weil jede Karte, die du im Ordner liegen hast, könnte jemand anders spielen. Und wenn du das wirklich so durchziehst, dann kommst du auf eine sehr absurde Denkweise und auf eine sehr absurde Substanz, die halt überhaupt nicht funktionell ist für das Kartenspiel. Ja. Deswegen finde ich es wichtig, dass es beides gibt. Ich glaube, dass für den größten Teil des Casual-Marktes die Investoren total egal sind. Weil wenn ein Produkt zu teuer ist, dann kaufen die es einfach nicht, sondern kaufen einfach ein anderes Produkt. Aber die Leute, die halt wirklich Bock drauf haben, die dann Spaß haben, bestimmte Sets zu machen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ein einziges Innistrad 1 und ein einziges Mirrodin-Display mir irgendwann mal geholt. Die sind bockteuer. Jetzt hängt man natürlich da und denkt sich, verkaufe ich die jetzt? Oder spiele ich damit? Für mich ist das ganz einfach. Ich werde die irgendwann spielen. Weil ich bin kein Dienstleister.
Bei dir muss man aber auch echt sagen, du bist super atypisch. Also ein atypischer Magic-Spieler. Siehst zwar aus wie ein typischer Magic-Spieler, aber du hast eine viel längere Lebensdauer. Du hast dein YouTube-Kanal seit 8 bis 10 Jahren und du weißt, wenn ich jetzt Mystery Booster Conspiracy Battlebonds cool finde, dann kaufe ich mir lieber 3 Displays, auch wenn in dem Moment 300 Euro auch viel Geld sind. Wahrscheinlich Robin würde jetzt sagen, ich kaufe es mir nicht für 300 Euro jetzt meinetwegen Innistrad. Du weißt einfach, wie der Markt läuft, dass die meisten halt in 3 bis 5 Jahren nochmal zurückkommen und genau das haben wollen, wo sie das letzte Mal aufgehört haben. Also sind nicht die, die immer dabei bleiben, sondern die, die zurückkommen. Und im Zweifel verdienen wir ja, je älter wir werden, mehr Geld.
Ja, das ist tatsächlich so ein guter Punkt, weil bezogen jetzt auf aktuelle Releases und ob ich da quasi bei Sealed Products überhaupt zugreife oder nicht. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe also zum einen, ich kaufe generell sehr wenig Displays und meistens sind die dann auch wirklich quasi mit einem Hintergrund von wegen, jetzt gönne ich mir mal was, jetzt mache ich mal so ein Ding direkt auf und gucke einfach, was für Karten ich da drin habe. Was eigentlich auch das Dümmste ist, weswegen ich es eigentlich nie empfehle.
Set-Booster nicht. Bei Set-Boostern ist es genau die Idee.
Genau, damals, als ich glaube, mein erstes Display gekauft habe, da gab es auch noch keine Set-Booster. Aber ich habe mir tatsächlich einen Set-Booster Kaltheim gekauft und das ist halt tatsächlich eins, was ich dann halt, das hatte ich auch im Hintergrund so von wegen, ja, da kann ich dann irgendwie coole Fotos mitmachen und blabliblub, aber natürlich wollte ich auch die Karten einfach drin haben. Und tatsächlich denke ich halt bei sowas auch überhaupt nicht an so diese längere Zeit, was eigentlich überraschend ist, weil ich hab's auch schon hier und da mal erwähnt, aber ich komme ursprünglich so ein bisschen von diesem Videospiel-Sammelmarkt, was ja recht ähnlich oder vergleichbar ist, nur dass quasi eine alte Boosterbox, die ist halt natürlich, wenn du sie einmal damit spielst, ist sie natürlich wertlos.
Aber oder zumindest sealed, oder bewahrst du nur den Karton auf, wenn du es spielst?
Also es ist halt das Ding. Ich hab damals, als ich Videospiele gesammelt habe, die so in einem Zustand gesammelt, dass ich damit spielen kann, aber dass sie in gutem Zustand sind. Also meistens original in Box, aber halt kein Wrapping mehr drum, also kein Sealed mehr. Was ja auch noch so ein Ding ist, das aktuell ja wie Thema Spielwaren, Finance, es geht ja gerade, habe ich das Gefühl, seit Pokémon noch mal in allen Sparten quasi durch die Decke. Können wir gleich auch noch mal kurz drüber reden. Aber damals war es halt auch noch nicht so, dass es so wichtig ist, ein Sealed Super Mario zu haben oder so, sondern einfach, dass du ein Super Mario hast. Und für mich war aber auch die Idee, dass ich irgendjemandem davon in Zukunft vielleicht mal was zeigen kann, dass ich irgendwie was machen kann, so von wegen im Sinne von vielleicht ein Video oder eine Videoserie, ein YouTube-Kanal, so sahen früher mal Packungen aus von NES-Spielen etc. Und deswegen finde ich es halt irgendwie überraschend bei mir, dass ich so diesen Gedankengang von wegen, ich kaufe mir jetzt, weiß nicht, Kaltheim Draft Booster, um halt in 10 Jahren zu draften, weil auch vielleicht bei mir Draft einfach nicht so weit vorne ist. Das ist natürlich bei Marc ein bisschen was anderes, ne?
Geht so, also Draft ist bei mir halt nicht weit vorne. Ich habe da eher dieses von früher. Wir haben früher sehr viel gedraftet, wir haben früher sehr viel gesealedet. Das ist aber auch schon 6, 7, 8 Jahre her. Also wenn es nicht gerade so Pre-Release ist oder so ein Chaos-Draft, den ich mitspiele, weil ich die Zahl gerade bei uns im Laden mache und deshalb da auch ein bisschen Rabatt kriege dafür, dass ich mitspiele, dann würde ich sowas halt auch erstmal nicht mitspielen, weil für mich ist so ein Draft, du hast 8 gute Freunde, die musst, also 7 gute Freunde, die kriegst du aktuell eh nicht zusammen und dann hast du einen schönen Abend zusammen. Und das ist halt nichts, wo du halt dich hinsetzen sagst, hey, wir sind hier mit 6 random Leuten und einem coolen Dude und ich und wir draften jetzt mein Display kaputt. Das ist dann auch wieder der Punkt. Und dafür ist es dann wieder zu schade. Und ich glaube, der Unterschied ist wirklich, dass du halt bei einem Videospiel, also ich hatte damals die ganzen Pokémon, zum Beispiel die alten, kannst du in den Gameboy schmeißen, kannst damit spielen. Und du weißt aber, wenn du die irgendwie liegen lässt und Shredder irgendwie behältst mit Fracken und so weiter, dann werden andere Leute die auch suchen. Wenn ich einen Booster wieder zumache, kriege ich Ärger dafür.
Ja, absolut. Aber tatsächlich, ich meine, wenn ich jetzt so danach frage, aber das ist natürlich ein bisschen offensichtlich, wenn wir über Finance reden, aber gibt es für dich neben, sag ich jetzt mal, natürlich Geld verdienen, weil das steckt halt bei dem Finance natürlich schon im Titel mit drin, was ist für dich der erweiterte Reiz? Weil wenn man sagt, okay, Geld verdienen allein, das kann man auch mit einfacheren Wegen wahrscheinlich irgendwie schneller kreieren. Was macht für dich gerade der Reiz bei MTG Finance so aus?
Also das Thema Investieren ist schon seit längerem in mir drin, ne? Und dazu muss man vielleicht auch mal wissen, wenn ich mir was kaufe, wie, ich habe es euch vorhin schon gesagt, zum Beispiel dieses T-Shirt, ne? Da steht MTG mit Patrick drauf. Und ich trage das nur, weil ich bei dem Amazon-Programm angemeldet bin, dass du da gewerblich T-Shirts erstellen kannst und die dann verkaufen kannst. Und deswegen habe ich mir so günstig wie möglich einfach 3 T-Shirts selber gemacht und dachte mir, kannst du auch den Namen rausschreiben? Weil ich mir bei sowas wirklich, ich denke eine Woche drüber nach, mir ein T-Shirt zu kaufen. Aber ich denke nicht eine Sekunde drüber nach, mir für 2000 Euro Jumpstart zu kaufen, weil es ein Investment in mein Business ist. Und das zu verbinden ist mega cool. Ich hatte früher 2015, als Cards of Tarkir rauskam, habe ich mir 2 oder 3 Cards of Tarkir Displays gekauft, weil ich wusste, man, da sind Fettständer drin, das muss doch gut werden. Und danach hat sich rausgestellt, ja, es wurde halt mega viel aufgemacht wegen der Fettständer. Und dann, bevor du dich versehen kannst, ehe du dich versiehst, so, hatte ich meine auch geöffnet, weil es einfach so viel Geld war. Und man hat doch diesen Gamble-Faktor.
Ja, und absolut.
Das tut richtig weh, wenn du 500 Euro ein Display kaufst und es aufmachst, ist das halt einfach, als würdest du eine Sparrate machen. Wenn du da noch nicht mal irgendwie einen Shop hast oder Card Market, dann ist das Geld halt weg. Du sparst 100 Euro, aber es ist ja nichts mehr da. Und ja, es ist so die Mischung aus beiden. Einmal natürlich, weil ich Magic liebe. Und das Lustige ist, ich stelle es immer wieder fest, ich spiele viel zu wenig Magic. Marc war ja vor einem Monat bei mir. Und das ist das erste. Und im Sommer habe ich mich auch mit ein paar getroffen, unter anderem auch mit Marc. Das war das erste Mal seit 5 oder 6 Jahren, dass ich Magic gespielt habe. Weil mein Bruder hasst es. Den habe ich früher zu oft dazu gezwungen. der macht aber übrigens auch gerne Booster auf. Und ich bin kein Commander-Spieler. Dafür hatte ich nie die Runde. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich irgendwie jetzt so 3 Freunde habe, mit denen ich anstatt ein Brettspielabend halt eine Commander-Runde mache, dass es vielleicht cool werden würde. Aber ich werde wirklich glücklich, wenn ich so eine Karte in der Hand halte oder wenn ich einen Booster aufmache. Das ist für mich Magic. Also ich baue mir auch Decks und die werde ich wahrscheinlich nie spielen, aber ich habe die halt. Und ja, das ist halt die Mischung. Und klar, das Geldverdienen steht im Fokus. Und ich bin mir auch sicher, dass es geht. Es geht auch wirklich ganz gut, wenn man weiß, was sein Geschäftsmodell ist. Also ich brauche nicht mit Games Island konkurrieren oder auch schon gar nicht mit Müller, die auch Pokémon verkaufen, hm. sondern ich weiß halt einfach, ich muss das Ding 2 Jahre länger liegen lassen und dann wird es interessant für mich. Und das ist gar nicht so schlecht, wie man denkt, auch wenn ganz viele, da werden jetzt auch Kommentare kommen, halt immer sagen, das ist Quatsch und man kann damit mittlerweile kein Geld mehr verdienen, weil genau die, die es nämlich jetzt sagen, die kaufen nichts und kaufen in 5 Jahren bei dir.
Ja. Verstehe, verstehe. Jetzt haben wir natürlich gerade also du hast eben schon erwähnt, den Pokémon-Hype von vor 1,5 Jahren mittlerweile. Mhm. Zum einen erstmal deine Beobachtung, weil ich es nicht mal weiter verfolgt habe, ist der mittlerweile vollendet oder ist Pokémon immer noch ein Hype-Thema?
Also es ist auf jeden Fall aufs nächste Level gekommen. Mhm. Also ich glaube, das ist das letzte Mal 2016, als Pokémon Go kam, ging es hoch, dann ging es wieder runter, aber es war irgendwie less runter, als es hochging. Das war jetzt letztes Jahr definitiv so, dass es halt über 2016er Niveau gegangen ist, die ganzen Streamer ja Vintage-Karten gekauft haben und natürlich wirklich auch den Vintage-Markt gelichtet haben. Also die Preise sind zwar wieder runtergegangen von Rocket und Base-Set und so, aber die werden nie wieder so weit runtergehen wie vor 1,5 Jahren. Weil es einfach
gute alte Price-Memory.
Es wird auch echt viel aufgemacht, muss man dazu sagen.
Ja.
Und man sieht aber richtig gut am Celebration-Set, finde ich, dass der Hype zum Ende geht. Weil das Celebration-Set wurde so krass antizipiert. Ich kenne wirklich viele Menschen, die für mehrere 10.000 Euro das Set gekauft haben, obwohl die wirklich so eine Größe haben wie ich als Reseller. Hm. Also noch frisch im Geschäft. Und weil die alle dachten, das ist Geld geschenkt, ne, was kommt. Und letzten Endes ist es weniger wert als die ganzen Sets, die letztes Jahr rauskamen. Also da hattest du Shining Fates, Champions Path, Hidden Fates, die gingen die ETBs auf 250, 200 Euro hoch und Celebrations hast du für 80 Euro gekriegt direkt bei Release. Yes. Obwohl es auch nicht super easy war, die im Laden zu kriegen. Also musst du schon mal Card Market kaufen auf dem Sekundärmarkt. Hm. Also das war ein ganz klares Zeichen für mich. Selbst Celebrations war kein Selbstläufer. Da gab es den Vintage Glurak und was weiß ich hier, ne, Goldstar nach Tama und so.
Ja.
Es hat aber einen krassen Effekt auf eine andere Industrie und über die sprechen wir ja gleich, weil das hat die gesamte Industrie auf den Kopf gestellt, dieser Pokémon-Hype letztes Jahr.
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist, ich merke das halt vor allen Dingen, je länger man sich damit beschäftigt, desto, also gerade wenn man auch nach News und sowas guckt, Thema Videospielsammlung, worüber wir eben schon gesprochen haben, dort stapeln sich auch mehr und mehr die News. Das ist jetzt irgendwie Super Mario Brothers OVP sealed für, was nicht, 500.000 verkauft wurde oder was weiß ich. Also so dermaßen hohe Preise. Gleichzeitig sind dann, wie du schon eben sagst, ne, es geht dann mit Lego los, weil jeder hat nostalgische Gefühle zu Lego. Und dann will man vielleicht noch mal das alte, also ich glaube, der Millennium Falcon und so weiter ist ja auch mit einer dieser goldenen Krale, die man da irgendwie sammeln kann und so. Wie siehst du allgemein das, also siehst du das auch momentan so als einen allgemeinen Trend, dass so diese nostalgisch slash, wie soll man sagen, Spielwaren-Investoren-Themen jetzt immer größer werden? Oder ist das eine Blase, die auch irgendwann platzen könnte? Oder wie siehst du das?
Also das Lustige ist erstmal auf jeden Fall, dass sich unsere Wahrnehmung ganz stark geändert hat, weil du und Marc und ich, wir beschäftigen uns jetzt seit einem Jahr damit, deswegen gefühlt beschäftigt sich jeder damit. Ich beschäftige mich auch mit Kryptowährungen, ich habe einen Kumpel, mit dem ich jeden Tag über Bitcoin, Ethereum etc. spreche und wir haben das Gefühl, alle Menschen reden über Bitcoin. Wieso ist das immer noch bei 50.000 Euro? Und haben da ohne Ende FOMO. Und das ist das Gleiche. Natürlich sind diese YouTube-Kanäle zum Beispiel, wie ich ja auch, aber auch wie im Lego-Bereich. Früher gab es ja nur den Held der Steine, jetzt gibt es eben auch ein paar kleinere, die den Fokus auf Verkaufen legen. Und unter jedem dritten Video siehst du die gleichen Kommentare. Jeder kauft das ja jetzt. Geht das jetzt auch noch? Oder war es halt nur vor 5 Jahren möglich? Und jeder sind halt eben die 1000 Leute, die es zugucken. Aber gerade Lego ist ja zum Beispiel eine riesengroße Nische. Magic ist natürlich noch kleiner. Ich targete eher die Leute, die noch keine Magic-Spieler sind, sondern halt in 2 Jahren neu anfangen, auch mit den Secret Lair, die ich kaufe und so. Bei Lego ist das noch was anderes. Also da hatte ich auch eine Zeit lang so, boah, alle haben sich diesen so ein Speed Champion Porsche gekauft. Alle, wirklich jeder hatte den 50 Mal. Und dann dachten noch alle, okay, der wird ja nie steigen, weil jeder hat den ja jetzt. Aber wie viele Menschen haben wirklich den gekauft und wie viele Leute sind Lego-Fans? So, das ist ja nochmal richtig viel mehr. Also ich bin mir bewusst darüber, dass Blasen existieren, aber man muss echt immer aufpassen, wer sind die Menschen, mit denen du dich umgibst, weil sei mal einen Monat nicht am Computer hier und auf einmal redet niemand mehr über Magic-Karten oder über Lego, wenn du einfach jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Monat in Australien bist. Die Leute
kaufen ja, nein, da habe ich tatsächlich eine ganz krasse andere Meinung, weil es ist nicht nur so, dass der Sammelmarkt im Bereich Spiele hochgegangen ist. Der gesamte Sammelmarkt, alles, was du investieren kannst, ist explodiert. immer in natürlich rationalen Mengen. Man kann sich sagen, okay, der Magic-Markt ist explodiert, nur weil Karten sich verdoppelt, verdreifacht haben. Andere Leute sagen, ja, okay, die Karte ist um 2 Euro gestiegen, die ist explodiert. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel ein Kollege von mir, Motorradteile, ein anderer Kollege von mir, Autoteile von Oldtimern, die auf einmal selten wurden, weil alle Leute angefangen haben, irgendwelchen Kram zu hamstern. Ob das jetzt Magic-Karten waren, ob das seltene Erden waren, ob das Motorradteile waren, das ist total egal. Hm. Alle, wo du, also in jedem Bereich gab es diese Leute, die gesagt haben, hey, wir haben jetzt Geld, wir können es nicht ausgeben, wir fahren nicht in Urlaub, also gerade 2020, 2019, wir machen damit nichts. Was machen wir denn damit? Ja, auf der Bank liegen lassen ist Kacke, wissen wir alle. Also schmeißen wir es in irgendwas rein, was wir wissen, was irgendwie funktioniert. Und das ist dann egal, ob das dann Magic ist, ob das Lego ist, ob das Autoteile sind. Jede Branche hatte diesen Uptick. Und da muss ich halt sagen, wenn alle das gleichzeitig machen, dann ist es entweder eine Bubble, die halt komplett überall gleichzeitig sich aufbläht, woran ich nicht glaube. Oder es ist halt wirklich ein Punkt, dass man sagt, okay, da beginnt aktuell eine neue Richtung für gewisse Sachen. Weil Autoteile sammeln, ja, jeder von uns kennt den Schrotthändler um der Ecke. Aber so diese wirklichen neuwertigen Teile zu sammeln und die sich irgendwie in eine Vitrine, in die Garage zu stellen, worüber es Videos gibt, wo ich mir denke, also das hätte es vor 3 Jahren nicht gegeben.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass halt gerade die Pandemiezeit, also wie du schon eben gesagt hast, da haben halt sehr viele Leute sich dann wieder mit so, sag ich mal, Heimhobbys beschäftigt. Also nicht umsonst sind es ja auch so Sachen wie halt Van-Geschichten und so weiter auf einmal durch die Decke gegangen, wo sich alle über dieses Social-Media-Gewinnspiel unterhalten haben. Und auch da haben wir auch einen Hype halt erlebt, halt eben genau in dieser Zeit fällt halt Pokémon, fällt halt Magic, diese ganze Geschichte.
Es ist kein Zufall, dass die Leute drin waren und wir wieder im Jahr 2000 leben. Absolut ist das kein Zufall.
Absolut, also, absolut. Ja, und das ist halt, das ist tatsächlich ein interessantes Thema, das jetzt zu beobachten, wie es jetzt in den nächsten, ich sag mal, also mal noch sind wir in der Pandemie, aber wenn es halt jetzt in, sagen wir mal, 5 Jahren, ob es halt immer noch ähnlich aussieht oder ob es da sich vielleicht ein bisschen entspannt hat. Aber ich würde mal sagen, wir kommen zum nächsten Thema, beziehungsweise zum, eigentlich vertiefen wir jetzt das Thema nur, Karten investieren. Und zwar ein essentieller Markt, der irgendwie dazugekommen ist, ist das Card Grading, also das professionelle Bewerten von dem allgemeinen Zustand einer Sammelkarte, der dann eben festgehalten wird. Das Ganze wird dann encased, also in eine größere Hülle quasi gepackt und dann benotet, damit man ganz genau weiß, okay, diese Karte hat folgende Attribute etc. etc. Das war ein sehr nischiger Markt, kommt, glaube ich, ursprünglich aus einem Comicbuch oder Comicheft. Kosmos, dass man sich da gerade graded lassen hatte. Wie siehst du das denn, Patrick? Also ist es notwendig, wenn man sich in diesem Bereich quasi aufhält, dass man sich mit Card Grading auch zumindest beschäftigt oder sagst du, okay, das ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen überthematisiert gerade, das Thema?
Absolut das Zweite. Also ich mach's, weil ich es tatsächlich schön finde. Also ich stelle gerne Karten aus, für mich selber eigentlich. Ne? Ich würde jetzt nicht hier potenziellen Freundinnen meine Magic-Kartensammlung zeigen. noch nicht sofort zumindest. Sind ja auch teure Karten, nicht, dass sie mitgehen lässt. Nein, bei mir ist es daraus entstanden, dass ich Karten habe, die ich wirklich liebe seit Jahren. Das ist zum Beispiel der Elfish Champion aus der 7. Edition. Das ist der Flametongue Kavu. Auch in voll, dann habe ich den Niederschatten aus FBB. Solche Karten, die mir einfach was bedeuten. Norrit aus Ice Edge ist eine Common, aber das war meine allererste Karte, die mir mein Nachbar geschenkt hat. So. Und das sind Karten für mich, die ich graden lasse in Deutschland, weil mir ist bewusst, dass die vermutlich nie, jedenfalls relativ lange, dadurch keine Wertsteigerung erfahren werden. Es kommt da durchaus, ich weiß nicht, ob Comics das erste waren oder wirklich Sportkarten in den USA.
Das kann sein, ja.
Sportkarten, ja.
PSA ist ja auch Professional Sportcard Authentication. Genau. Und die Baseballkarten und so, die sind ja schon in den 50ern, 60ern gesammelt worden. Ja. Und da ist es halt wirklich ja dieses Konservieren von guten Zuständen. Deswegen habe ich auch dann voll zuerst eingeschickt, weil ich dachte, sie werden wenigstens nicht schlechter dadurch. Und irgendwo auch der Aspekt, dass du halt weißt, das ist eine echte Karte. Und du kannst sie hinstellen, du kannst sie in einen Bilderrahmen machen, was auch immer. Also, ob du es jetzt schön findest oder nicht, ist, glaube ich, super subjektiv. Ich finde es halt tatsächlich ganz nett. Hm. Und es hat aber, im letzten Jahr ist das Ding einfach inflationär durch die Decke gegangen. Es sind Anbieter aus dem Boden gesprossen. Das war auch der Grund, warum ich dann angefangen habe, diese Serie zu machen, weil die kamen ja natürlich nicht wegen Magic. Die wollten alle Pokémon-Karten graden. PSA hat zugemacht, BGS hat zugemacht, weil die einfach unendlich viele Menschen hatten, die haben ja nicht nur ein Base-Set aufgemacht, die haben jede einzelne Karte zum Graden geschickt. Jede. Krass. Jede Energiekarte, jede Common-Karte. Weil wenn das eine PSA 10 war, hat die $150 gekostet. Einfach so. Und so hast du den Display bezahlt. Nicht durch den Glurak, der auch, aber sondern durch die PSA 10 dieser Sams Radikal dieser Welt. Und deswegen sind die gnadenlos überflutet gewesen und dann kam eben Diamond, Red, AP, Platin etc. pp. Nach Deutschland. Gold Standard Grade
genau.
etc.
Genau, und du hast es eben schon erwähnt, das möchte ich auf jeden Fall auch in die Videobeschreibung packen, weil es sind wirklich sehr, sehr gute Videos geworden, wo du hast quasi alle gängigen, beziehungsweise die größten Grader in Deutschland oder die für Deutschland zugänglich sind, getestet in verschiedenen Videos. Ich habe ja auch einmal in einem Livestream auf ein Video quasi reacted, wo es dann auch zu einem Fauxpas kam, wo gefakte Karten gegradet zurückkamen mit Top-Noten. Da stellt sich natürlich die Frage, ich natürlich als Laie, wie kann das sein? Also ich persönlich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass die Industrie- und Handelskammer irgendwie den Beruf des Kartengraders schon genau definiert hat. Sind da denn bei solchen Firmen Laien nur unterwegs? Also auch die Frage an Marc.
Also Laien würde ich jetzt nicht direkt sagen. Ich würde sagen, das sind Leute, die sagen, ja, wir kriegen das schon hin und wir werden bestimmt auch besser. Ich möchte da niemandem zu nahe treten, keine Sorge. Aber manche Sachen, die Patrick eingeschickt hat, ich hatte ja sehr vieles, beziehungsweise fast alles vorher in der Hand und habe selber nochmal drüber geguckt und so weiter. Also vieles davon, gerade die Fakes, wenn du ein bisschen Ahnung hast, gut, ist für mich jetzt leicht herderreden, weil ich halt jetzt ewig lange Magic spiele und mich auch schon ewig lange mit Fakes und so weiter beschäftige. Aber so die einfachsten Tests, ich habe ja ein komplettes Video drüber gemacht, wie man Fakes erkennt. So die einfachsten Tests, Green Dot Test, Light Test, das sind so zwei Tests, die machst du, dauern keine 30 Sekunden. Dann weißt du, ob du die Karte überhaupt weiter graden musst oder nicht. Dann kamen halt dazu, dass einige einfach, Leute wollten einfach diese Goldgräberstimmung ausnutzen. Die sind hingegangen und haben gesagt, ey, so ein Case kostet 2000er Pack vielleicht 50 Cent pro Stück. Dann nehmen wir irgendwo ein Shopbild von irgendeiner Presse, aber statt dass wir eine Presse benutzen, benutzen wir einfach hier, keine Ahnung, direkt Fertigkleber, also Sekundenkleber oder so teilweise gefühlt. Oder legen die aufeinander und drücken mal ein bisschen mit dem Brett drauf oder so, keine Ahnung. Und dann drucken wir uns irgendwie so ein schönes aus. Das heißt, du hast insgesamt Warenwert von, keine Ahnung, 1,30 Euro oder so. Und verdienst 15 Euro dafür. Wenn du es nicht richtig gradest, kannst du so eine Karte in keine 3 Minuten graden.
Ja.
Dann legst du es einmal drüber, legst es einmal kurz ins Licht, sagst, okay, Oberfläche das, Oberfläche das, Centering das. Centering gibt so eine Karte, die du drauflegst, damit du siehst, wie viel Center das ist. Da kannst du sogar daran schon ablesen, was das für eine Grading-Nummer ist. Und ja, also wie gesagt, in 3 Minuten kannst du das theoretisch graden, dann hast du echt einen guten Stundenlohn.
Ja.
Da werden viele drauf aufgesprungen sein.
Ja, das ist halt tatsächlich so ein Ding, so ein Gefühl hatte ich da halt auch. Und keine Ahnung, wie ist da so dein Eindruck, Patrick, wenn du mit diesem Grading-Film hast du ja auch schon mal dann Kontakt auch quasi geschrieben über die Ergebnisse deiner Videos und so weiter. Machen die für dich einen, ich sag mal, kompetenten Eindruck im Sinne von, das sind jetzt nicht nur Leute, die jetzt gerade die Stunde gerade ausnutzen und viel Kohle verdienen, oder sondern es sind seriöse Leute, die sich damit auskennen?
Also einmal vorab, ich habe nicht die Größen der deutschen Branche getestet bisher, sondern also das wäre jetzt unfair zu sagen. Also Gold Standard Grading, EGS sind, die bestanden schon vorher, vor April diesen Jahres. Ich glaube, alle anderen haben sich im April gegründet.
Ja.
Und ich habe tatsächlich die ausgewählt, die schon auf ihrer Website stehen hatten, neben Pokémon Magic Yu-Gi-Oh! Und andere habe ich erst angeschrieben. Es ist ja okay, wenn du halt vorher sagst, wir graden nur Pokémon, weil wir uns nur wohlfühlen, ne? Deshalb wird halt erst problematisch, wenn du sagst, ja klar, machen wir auch, kein Problem. aber es waren halt definitiv auch krasse Nischen-Grading-Unternehmen und ganz kleine, deswegen auch bewusst mal getestet. Und gemischter Eindruck. Also es gibt welche, die ich jetzt getestet habe, die haben schon direkt, die bestehen jetzt seit April, ja, und haben 15 Angestellte, die ziehen das echt groß auf, die investieren groß, hatten vielleicht vorher schon irgendwelche Unternehmenszweige und wollen da jetzt einfach expandieren. Und dann gibt es wirklich welche, wo ich das Gefühl habe, die sitzen bei Mama am Wohnzimmertisch und machen das ungefähr so, wie Marc beschrieben hat. Also die haben irgendwo mal diese Centering-Schablone in die Hand bekommen und denken sich so, geil, ich bin jetzt wohl Grader geworden, offiziell. Und ja, das ist ja der Witz war ja von Marc immer, er hat immer mal gesagt, ich könnte auch ein Grading-Unternehmen aufmachen. Wahrscheinlich könntest du das, ja. Na? Und es gibt halt keine Anforderungen daran. Du kannst jetzt halt, du kannst es ja auch laminieren, wenn du willst. Es sagt ja auch keiner, wie der Case aussehen muss. Am meisten Arbeit macht wahrscheinlich wirklich sich dieses Design, dieses Logo da zu erstellen. Und wirklich gemischt. Also manche sind auch professionell damit umgegangen. Mit manchen habe ich telefoniert, die haben Kundensupport, die haben mich dann weiter vermittelt, ne, zum Geschäftsführer, was auch immer. Bei anderen wusstest du halt einfach, ja, wenn er mich vermittelt, dann einmal zu seiner Mama und wieder zurück, so eine Art. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Aber ja, genau, andere haben gar nicht reagiert. Also es ist schon, es entsteht aus einer Amateurhaftigkeit. Ich vermute, das sind die, die, wie Marc sagte, die Goldgräberstimmung mitgenommen haben. Das sind auch die, die jetzt vielleicht so ein Testzentrum für Corona-Tests gemacht hätten, da aber den Sprung verpasst haben. Das war ja auch eine Goldgrube für viele.
Absolut, und absolut.
Die haben auch vielleicht keine Ahnung machen davon. Sie beides gleichzeitig.
Ja, genau. Es ist halt einfach.
Mit der einen Hand so das Stäbchen in die Nase steckt, mit der anderen drückst du gerade noch das Case platt.
Den Kleber zu,
genau. Genau. Ja. Ja, schön. Also ja, das ist auf jeden Fall interessante Eindrücke. Jetzt von euch beiden, so sag ich mal, die professionelle Einschätzung. Was würdet ihr bevorzugen? Eine gegradete Karte mit schlechter Note für die Sammlung oder eine nicht gegradete Karte, aber dafür in einem sehr guten Zustand? Marc, fang mal an.
Ich nehme die Karte in gutem Zustand, weil dann kann ich die auch graden checken. Nein, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ich diese Karte dann unterschreiben müsste, dass ich es niemals graden würde, würde ich trotzdem lieber die nehmen, weil ich bin Spieler, ich bin jemand, ich spiele die Karten, ich mische 500, 600, 1000 Euro Karten, kein Problem. Das könnt ihr beide bestätigen, dass ich das dann auch mit den Decks dann einfach durchziehe mit den Karten. Das sind für mich Spielobjekte, die einen gewissen Wert für manche Leute haben. Ich sehe da keine Dollarscheine, die ich mische, sondern ich sehe die Magic-Karten. Und dementsprechend nehme ich dann einfach die Magic-Karte, die nicht in einem Case ist. Du könntest das Beispiel auch genau umdrehen und ich würde dann die schlechtere Karte nehmen, einfach weil die nicht in einem Case ist.
Stimmt, dieses Encasing, das bedeutet auch gleichzeitig irgendwo, dass dem Markt eine Karte genommen wird. Weil man kann es nicht mehr so einfach öffnen oder.
Also aus Deutschland schon.
Mit diesem, grundsätzlich. Mit diesem Arbeitsgerät.
Einfach aufreißen.
Aber grundsätzlich, also gerade die PSA-Sachen sollen schon relativ stabil sein zum Aufmachen, die Backets auch. Wie gesagt,
also du kriegst alles wieder auf, ja.
Ja. Okay. Aber das ist jetzt natürlich nicht Sinn der Sache, dass du quasi eine 10 von 10 degraden lässt, die dann aufmachst, um sie in dein Deck zu tun.
nee, genau, aber darum geht es ja halt. Dass ich halt immer die Karte nehmen würde, die nicht im Case ist, weil ich halt ein Spieler bin. Ich habe zwar auch ein paar Karten gegradet, auch ein bisschen durch diese Aktion, die von den Videos von Patrick. Aber grundsätzlich bin ich Spieler und ich möchte meine Karten, wenn ich sie einsperre, dann in weiches Plastik, damit ich sie mischen kann.
Ja. Patrick, wie ist da deine Haltung? Wie würdest du auch für dein Unternehmen, würdest du lieber die gegradete Karte nehmen, in einem vielleicht mit einer schlechteren Note oder mit einer durchschnittlicheren Note oder halt die ungegradete Karte, die du dann nachher nicht natürlich graden lassen kannst, in einem Top-Zustand?
Also zum Resellen tatsächlich würde ich auch sagen Raw-Karten. Also eine gute, aber ich spreche jetzt auch von Karten, sagen wir mindestens vierstellig, ja? Weil da wird irgendwo kommt auch das Problem des Vertrauens hier ins Spiel, wo dann auch Leute schon sagen würden, auch innerhalb Deutschlands, ich komme sie abholen oder so und ich mache selber den Green Dot-Test etc. Das ist natürlich etwas, was dir Grading abnehmen kann, dass du eine Karte in den USA kaufen kannst und dieses PSA, sagen wir jetzt mal 8, was schon kein Premium mehr ist, ne? Alles unter 9 kannst du auch lassen. Aber du weißt, wenn du PSA vertraust, dass diese Karte zumindest echt ist. Sie hat den offiziellen Zustand, exzellent bis near mint. Und da braucht ihr nicht diskutieren, dass du, ich sehe aber eher gut und du sagst, ich sehe es eher near mint, sondern es ist halt eine 8. Und das ist der große Vorteil. Und bei Vintage-Karten für mich selber würde ich eher tatsächlich gegradete kaufen. Genau aus dem Grund, weil das Vertrauen nimmt immer mehr ab, muss man leider so sagen. Aber dann musst du auch, dann können da nur drei Buchstaben draufstehen, zwar PSA oder BGS. Und wenn ich habe zum Beispiel jetzt einen Bekannten, der hat sich einen User-Engine gekauft. Ich glaube eine 9 oder 9,5.
Krass.
Auch ordentlich Geld dafür bezahlt. Wär natürlich ungegradet günstiger gewesen. Aber da ist es schon wieder super selten, dass du, bei den neuen ist schon gut, ne? Und du kannst jetzt nicht nur mit den neuen Pokémon-Karten vergleichen, die alle aus dem Booster kommen, da gibt's nur um 9 oder 10, sondern eine Karte von 1994 zu bekommen, die ungegradet besser ist als eine 9, das ist halt schon wirklich, dann musst du den Jackpot geknackt haben, dass irgendjemand das damals gesleeved hat in Ordner und nie wieder rausgeholt hat. Und das ist ja ein typisches Verhalten für alte Magic-Karten.
Deswegen. Aber da müssen wir, glaube ich, ganz stark drauf eingehen, dass halt wirklich dieses, wenn wir von Gradings reden, wenn du da eine 6,5 draufstehen hast oder eine 7, dann kriegst du mehr Geld dafür, wenn du das Case wieder aufmachst. Das muss man einfach sagen. Ja. Weil da kannst du es immer noch als eine 8 oder eine 9,5 als Excellent Plus oder Near Mint versuchen zu verticken. Ja. Wenn da aber eine 6 oder eine 7 steht, dann ist das halt, das ist, glaube ich, kein Excellent mehr. Und dementsprechend das ist halt Müll, doof jetzt gesagt, für Leute, die damit gegradeten Karten handeln und haben wollen. Es gibt die Ausnahme. Es gibt die Leute, die versuchen, haufenweise Einser-Karten zu bekommen.
Ja.
Die gibt es. Davon habe ich eine Person kennengelernt.
Ist auch lustig.
Müssen wir nicht drüber reden.
Die dürfen aber, dann nicht mit grundsätzlich gemacht worden sein, sondern es müssen natürliche Einser sein, ne?
Genau, es müssen natürliche Einser sein. Die dürfen nicht irgendwie zerstört werden. Also es müssen natürliche Einser sein. Und, aber ansonsten, wenn es nicht 9, 9,5 oder 10 ist, 8,5 vielleicht noch, wenn du ein bisschen was runtergehst. Aber alles darunter ist halt schon keine gegradete Karte mehr wert. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Weil früher war das halt so, so 7 war so aber 7,5 bis 8, 8 fingen dann die guten Karten an. Auch das hat sich nach oben verschoben.
Ja.
Also als ich damals mich das erste Mal mit Grading auseinandergesetzt habe, waren dann wirklich so, 8 war halt so Near Mint, das war halt so normale gespielte Karte, aber halt zweimal im Draft gespielt und dann war die im Achterbereich. Und alles darüber war wirklich, wirklich, wirklich peak fine. Das ist halt gar nicht mehr so tatsächlich.
Ja, das ist auch, das ist nachvollziehbar und vor allen Dingen unterstreicht das nochmal den Punkt, den wir vorhin hatten, dass es super wichtig ist, dass man, wenn man gutes Geld zahlt, um eine Karte bewerten zu lassen, dass man das halt auch in Unternehmen steckt, denen man vertrauen kann und die halt eben souveränen Eindruck machen, die dann nicht halt eben sagen, okay, was wir eben hatten, ne, die das halt dann irgendwie privat in der Butze irgendwie dann machen und halt, ne, die sagen dann, Pi mal Daumen, okay, das ist hier eine 9, wird schon passen, weil wenn dann später rauskommt, dass es eben keine 9 ist, dann
oder eine gefälschte Karte.
Oder eine gefälschte Karte. Dann ist es natürlich auch gleich nichts wert. Und ich glaube, so ein Ruf, wenn da so ein Unternehmen einmal sich einen schlechten aufgebaut hat, dann kann man auch fast, glaube ich, wieder einpacken. Was vielleicht ein ganz guter Übergang ist, oder das werden wir jetzt gleich besprechen, sage ich jetzt mal so. Und zwar haben wir auch den Aufhänger dieser Folge. Und zwar Card Market, die ihr alle kennt, ist so ein bisschen der größte Online-Marktplatz für Sammelkarten, in unserem Fall natürlich Magic the Gathering, wo man Einzelkarten kaufen kann. Diese haben einen neuen Service angeboten, und zwar Card Market Grading. Auch da will man quasi das Ganze so ein bisschen sich mit auf die Fahne schreiben, dass man nicht nur eben der Punkt ist, wo man Karten kauft, sondern auch eben graden lassen kann. Und sie haben es sehr, sehr krass beworben auch schon. Also auf Social Media und so weiter kommt man fast gar nicht mehr drum rum. Wie würdest du, Patrick, die Konkurrenz so beschreiben? Glaubst du, ist es rein von dem, wie groß die Konkurrenz ungefähr steht? Ist es realistisch, dass wenn Card Market das jetzt so als Beiprodukt noch nebenbei dazu macht, dass sie sich da durchsetzen? Oder glaubst du, das wird ein schwieriger Kampf?
Da muss ich erst einmal reingrätschen. Es ist nicht Card Market.
Ach so, okay. Dann,
also Card Market hat diesen Dienst gekauft. Aber der Trader, der dahinter steht, ist der Card Trader 24. Der ist irgendwie in Mitte Deutschland angesiedelt, ist ein relativ großer Händler auch, der auch große Turniere fährt und so weiter. Mhm. Und der hat sich dahinter gesetzt.
Okay.
Und da gibt es auch noch ganz viele andere Stories von anderen Nebenprodukten, die er versucht hat zu verkaufen, wie zum Beispiel Magic-Karten-Versicherung.
Mhm.
Und hat dabei auch ein paar tatsächlich auch von unseren Content-Creator-Kollegen angeschrieben.
Alle.
Und angefragt, mich zum Beispiel auch.
Alle.
Alle. ich wollte es nicht so krass sagen, aber dann halt wirklich mit so einer breiten Werbekampagne über Instagram versucht, alle Leute zu catchen. Und dasselbe passiert jetzt gerade auch über Cardmarket. Und wenn du mal drauf gehst, siehst du dann halt, wenn du versuchst, die dann zu bestellen, dass das halt über diesen Card-Trader 24 funktioniert.
Ah,
und,
okay.
Deshalb, also das ist nicht, ihr schickt das nicht zu Cardmarket Headquarter, da wo ihr die, zum Beispiel, wenn eine Karte als Fake identifiziert werden soll, dorthin schickt. Oder ich weiß auch gar nicht mehr, ob es jetzt überhaupt noch dorthin geschickt wird, hier zu Sun and Moon heißt, glaube ich, die Überfirma davon. Sondern das ist ein eigenständiges Unternehmen, was einfach diesen Dienst über Cardmarket anbietet und Cardmarket seinen Stempel und sagt, das haben wir approved, da geben wir unseren Namen für hermacht.
Ja.
Das ist etwas, was ich finde, was die Leute wissen sollten.
Das verheimlicht Cardmarket aber auch nicht, ne? Es steht im Bestellprozess. Es ist nur nicht, nur nicht in den Social Media Kampagnen kommt es nicht hervor, weil da steht halt ganz groß Cardmarket Grading. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre es halt jetzt schändlich vom ersten Moment an.
Ja, natürlich. Ich glaube, wenn man den Service nutzen würde, dann stolpert man auf jeden Fall drüber. Ich habe mir jetzt den Cardmarket Grading Artikel quasi angeguckt, wo der Prozess ein bisschen durchgegangen wird und auch nochmal das FAQ. Und da steht dann tatsächlich, das ist mit Guard and Grading Solutions, a company based in Germany that specializes on trading card appraisals, dass sie dort quasi tatsächlich da zusammenarbeiten. Also es ist, wie gesagt, da ist es richtig, dass du da nochmal interveniert hast. Also quasi ja dann schon ein Experte, dann ist ja quasi die Hürde, dass Card Market Grading sich durchsetzt, doch eigentlich noch geringer, oder?
Also ich will zwei Worte dazu sagen, zu dem Ganzen. Also du hast ja vorhin auch schon was gefragt, ob das jetzt sich durchsetzt und wie sie damit gestartet sind. Nice try, auf jeden Fall. Sie haben eine riesengroße Möglichkeit verstreichen lassen, weil sie damit jetzt gestartet sind, weil sie gefühlt auch noch die Reste des Hype mitnehmen wollen. Dafür sind sie aber schon ein halbes Jahr zu spät. Und sie hatten die Chance, in Europa, in Deutschland, die Nummer 1 im Kartengrading zu werden. Ich will nicht sagen, dass das nicht passiert, weil Kartenmarket echt schon groß ist, aber durch das, wie sie es aufgebaut haben. Du hast gerade gesagt, du hast dir diesen Text durchgelesen. Allein diese Anleitung. So, im vierten Absatz kommt, das ist übrigens ein bisschen kompliziert. Ihr könnt es nicht kompliziert machen. Macht halt einfach ein anderes User-Interface. Die wollen halt einfach alles integrieren und es ist alles nur eine Mauschellösung. Und macht dein eigenes Grading und das, was halt sogar die aus Mamas Wohnzimmer gemacht haben, schafft Cardmarket nicht, und zwar ein anständiges Label. Ich habe noch nie was über das Label gesagt, weil ich immer dachte, es ist Ästhetik, liegt im Auge des Betrachters, aber das Cardmarket-Label ist hammerhässlich.
Da sind sich auch alle einig.
Unglaublich hässlich. Sowas Schlechtes habe ich noch nicht gesehen. Wir haben aus Spaß auf meinem Discord-Server in der Community halt so mit Paint was selber gebastelt, ne? Und ungelogen, manche sehen halt wirklich halt crappy aus, so mit Emojis und so, aber sieht besser aus als von Cardmarket.
Ja, das ist halt interessant. Also ich höre auch, also ich persönlich bin natürlich jetzt nicht so super in der Bubble drin, aber ich merke es natürlich ein bisschen an, weil ich folge MTG Finance auf Reddit so und lese ein bisschen so mit, was da so gepostet wird. Auch nicht die vertraulichste Quelle, das will ich auch ganz klar zugeben. Aber dort wurde natürlich auch darüber diskutiert und halt eben dieses Label-Thema, das wurde auch irgendwie sehr stark diskutiert, wo ich gedacht habe, okay, also für mich, der so da drauf guckt auf dieses ganze Grading-Thema, dachte ich mir, dass das Label an sich, wie es ästhetisch aussieht, eigentlich egal ist, Hauptsache die Note stimmt und die Leute sind vertrauenswürdig, aber anscheinend ist das ein wichtiges Thema.
Hinstellen, ja.
Ja, es ist ein sehr wichtiges Thema, weil es gehört ja dann dazu. Du schaust dir diese Karte dann ja an. Es ist ja nicht so, dass du die Karte gradest, in einen Karton packst und in den Keller tust. Sondern die meisten Leute, also es gibt bestimmt auch Leute, die das machen, aber die meisten Leute gehen dann hin und graden sich dann Karten, um die sich immer wieder anzuschauen. Ob die jetzt in einem Regal hinter sich haben oder ob die sie einfach auf dem Schreibtisch haben, in der Schublade oder sonst wo. Aber die holen sie raus, gucken sie an.
Ja.
Und dann guckst du dir die an und dann siehst du immer wieder nicht nur die Karte, nicht nur die Zahl, sondern auch das, was links daneben steht, auch das Label. Und ob ich da jetzt so einen silbernen Löwen drin habe, oder ein rotes Herz mit ein paar Sternchen. Oder das PSL-Zeichen.
Es gab Panda-Grading, die sind mittlerweile schon pleite. Ja. Selbst das sah cool aus. Da war zwar so ein emoji-mäßiger Panda, also sehr kinderorientiert, würde ich fast sagen.
Ja.
Also kein Erwachsenen-Targeting. Aber das sah schlicht, modern aus und geschlossen, stimmig. Und hey, wirklich, es tut mir leid, dass ich das so sage, weil ich will ein Grading-Unternehmen nicht auf das Label halt reduzieren.
Das gehört dazu.
Aber wirklich schlecht umgesetzt einfach.
Ja, das plus ist, halt, wie gesagt, diese komplizierte Anleitung, die sie halt drin haben. Also statt dass sie einfach hingehen und sagen, wir machen das wie mit den Tickets, Weil du kannst dir über Card Market auch ganz einfach ein Ticket kaufen zu einem Card Market Event.
Ja.
Du gehst bei denen, die haben ja einen eigenen Shop auf den Card Market, da haben die das im Verkauf. Da kannst du dann von den 200 Stück, die sie anbieten, einen Warenkoppling kaufen, dann kriegst du dann dieses Ticket zugesetzt. Hätten sie oben einen Reiter einfügen können, hätten sagen können, hier, Grading, dann gehst du bei uns auf den Ding, sagst, kaufst dir ein Grading und dann schickst du uns die Karte und schicken wir dir zurück, fertig.
Ja.
Also die Sicherheit, die sie geben, machen sie auch so. Also wenn ihr eine Karte mit Prio zum Beispiel verschickt, ist es ja auch so, Prio-Brief ist nicht versichert. Das heißt, ihr bekommt keinen Cent von der Post, wenn die Karte abhanden geht. Card Market erstattet euch das. Das ist denen ihre Kulanz. Und das können sie bei den Grading noch ganz genauso machen. Also klar, sobald die Karte einen gewissen Betrag hat, hätte ich dann auch gesagt, ja okay, wenn du eine Karte einsendest, die 1.000 Euro wert ist, dann mach bitte Päckchen versichert bis 1.000 Euro. Aber was anderes ist das ja nicht, wenn ich jetzt bei dir oder bei Patrick eine Karte für 1.000 Euro kaufe. Dann sagt Card Market mir auch, ja, dann kauf bitte ein Päckchen für 1.000 Euro versichert.
Ja.
Also das wäre super einfach gewesen. Aber Card Market hat das Problem, dass sie zu schnell zu groß geworden sind. Das sehen wir durch die ganzen Maintain-Downtimes, gerade in der Corona-Zeit. Wochenlange Downtimes, wo Leute, die davon leben, kein Geld verdient haben. Haben wir auch drüber berichtet.
Ja.
Und dasselbe passiert jetzt auch wieder. Sie versuchen ganz, ganz schnell, das mit einzufangen. Aber dann halt nicht über eine anständige Lösung, sondern die haben halt 2, 3 Hanseln, die Seite programmieren. Also es ist, Card Market ist ja, auch wenn es eine große Firma ist, so vom Umfang her, das sind ja keine tausende Leute darin da.
Wo man das natürlich,
wenn das 80 Leute sind, ist das viel.
Genau, wobei man das natürlich auch eigentlich irgendwie erwartet, wenn man sich anguckt, was auch für einen Stellenwert Card Market in Europa auch hat. Und tatsächlich, du hast eben schon gesagt, mit dem, wenn Lieferungen verschütt gehen, dass es dann problematisch sein könnte. Ich habe schon vor 2 Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme eben ein MTG Finance Reddit Post gesehen, wo Card Market Grading gesagt hat, dass ein Paket, was eingeschickt wurde, quasi leer angekommen ist und ein Foto dabei geschickt hat, wo einfach das Ding komplett aufgerissen ist. Und glaubt ihr, dass das auch ein Problem sein könnte bei Grading-Firmen? Klar, Leute, die das halt kennen, die kennen das, aber sag ich jetzt mal, dass auch so ein erweiterer Bereich von vielleicht Leuten, die um die Post arbeiten, die Ausschau halten nach solchen Sachen, um die halt irgendwie rauszunehmen, glaubt ihr, dass das problematisch sein könnte, wenn da halt Card Market mit draufsteht, wo man es halt hinschickt?
Ich glaube, halt das Problem eben war,
schätzen, dass da was zu holen ist.
Die hatten nicht so einen Soft-Start, sondern die waren ja sofort ausverkauft und die werden halt, wahrscheinlich ist das Ding einfach in der Statistik nicht relevant, aber wenn du jetzt eben dein Robin-Grading startest, kriegst du diese Woche, weil du es jetzt startest, 10 Einsendungen, nächsten Monat vielleicht 30 oder so. Ein Card Market war ja direkt ausverkauft. Die werden, was auch immer deren Kapazität war, sagen wir jetzt einfach mal 1.000, dann ging direkt nächsten Tag 1.000 Card Market Grading Briefe ein und entweder es gab halt einen Postboten, der gecheckt hat, was das ist, weil eben auch diese Quantität dich neugierig gemacht hat. Oder halt Schwund ist immer, ne? Würde ich mir bei anderen Grading-Unternehmen auch, kann ich mir auch vorstellen, dass da, weil ob du jetzt nach Platin-Grading oder AP-Grading schreibst, du schreibst da auch den Namen rauf. Also es ist jetzt nicht anonymisiert wie bei Beate Huse oder so.
Also das kann ich als Erfahrung sagen. Normalerweise überleben solche Postboten nicht lange.
Ja.
Also zumindest nicht in dem Job, kann ich aus der Erfahrung sagen, weil wir hatten das bei uns in Siegen mehrfach.
Ja.
Weil wir haben ja eine sehr große Card-Community, die sehr aktiv Karten kauft und verkauft in allen Bereichen. Wir sind für Siegen echt groß. Also für eine Stadt, die eigentlich eine Kleinstadt gefühlt manchmal ist. Und da geht alles über ein Postzentrum. Da haben dann 2, 3 Postboten alle davon in der Hand. Die haben jeden Brief in der Hand. Ja. Und auch in der Umgebung gibt es dann für gewisse Orte einen Postboten. Wir haben bei mir im Dorf haben wir 2 Postboten. Und wenn die checken, was bei mir dann in den Briefen drin ist, die müssen die ja nur einmal die Briefe ganz kurz fühlen und merken dann, oh, da ist ja eine Plastikkarte drin, wenn ein Toploader war oder so. Ja, dann ist der Brief weg.
Ja,
und wenn das häufiger passiert, dann ist es halt so, dass das sehr schnell auffällt. Gerade bei so einer Community, die sehr eng verzahnt ist. Dass man sagt, hey, ich habe seit 2 Wochen andauernd Karten, die weg sind. Oh, ich auch. Oh, ich auch. Ja, okay, dann lass doch einfach mal der Post anrufen und uns beschweren.
Ja.
Und die gucken das nach. Bei sowas wie bei diesem Paket, man sieht das Paket ja auch, das ist einfach hart zerstört worden. Also da hat wahrscheinlich der DPD-Fahrer nachts keinen Bock mehr gehabt und hat das einfach an eine Ecke gepackt und in einen Track reingeworfen und dabei hat er sich die Fingernägel aufgeratscht oder so. Mhm. Und deswegen ist das Ding aufgebrochen. So oder so, das sieht nicht nach, ich liefere ein leeres Paket, weil das ist das Dümmste, was du machen kannst. Ja. Ein leeres Paket dann liefern. Dann lieber gar nicht liefern.
Das stimmt. Vor allen Dingen lustigerweise, die Story, die du erzählt hattest, die war sogar so groß eine Zeit lang, um Weihnachten drumherum, dass sogar die Lokalzeit, bei der ich ironischerweise damals als studentische Hilfskraft gearbeitet habe, darüber berichtet habe. Und ich habe tatsächlich Leute aus diesem Spielerkreis dann vor Kamera gesehen, wie sie dann interviewt wurden. Und dann dieses Album gezeigt haben mit Magic-Karten. Und habe ich mich noch gefragt, das muss so für den Durchschnitts-Lokalzeit-Zuschauer sehr komisch wirken. Aber es ging dann natürlich auch in einem weiteren Sinne um Gutscheine, die jetzt zu Weihnachten vielleicht wieder verschickt werden und so weiter und so
Bargeld fort. Bargeld wird an Weihnachten ja auch verschickt.
Genau, das.
Tatsächlich ging es im größeren Sinne darum, aber tatsächlich kam das so ein bisschen, weil auch einfach genau mit diesem Thematik an diese Zeitung geschrieben wurde, beziehungsweise an die News selber geschrieben wurde.
Absolut, absolut.
Das ist in Zeitungen passiert und da gab es auch zwei, drei tatsächlich Berichte dann darüber.
Ja,
ich kenne ein paar Leute, die ab 10.12. nicht mehr verkaufen, weil ich hatte letztes Jahr meine einzigen Verkäufe, die nicht ankamen, waren auch übrigens letztes Jahr um Weihnachten.
Ja, also. Ja, da sind halt die Leute ein bisschen offener quasi, was solche Kriminaltaten angeht.
Die Hosen
angeht.
Sind offener, die Taschen davon.
Ja, die Spendierhosen sind offener, ja. jetzt quasi um dieses Card-Market-Thema mal so ein bisschen, zumindest ein Ersteindruck. Also der Service, ich glaube, wir haben noch nicht so viele gegradete Karten, die überhaupt rausgegangen sind bisher. Das Ganze gibt es ja erst seit einer Woche oder zwei. Wie ist denn jetzt, sag ich mal, euer erster Eindruck? Glaubt ihr, dass dieser Grading-Service von Card Market, das ist was wird, wo wir in 2-3 Jahren sagen, okay, kannst du nutzen, ist solide, vielleicht nicht das Beste, aber ist auf jeden Fall so ein bisschen das Anschrift, wo man da Karten graden lassen kann? Oder glaubt ihr, das hat keine Zukunft und das ist jetzt der schlechte erste Eindruck, den kann man nicht mehr aufholen?
Patrick, also was sagst du? Ich kann ja einmal vorwegnehmen, ich habe am Tag, als es rauskam, mir 3 Gradings gekauft. Und auch direkt nächsten Morgen verschickt. Ich habe auch direkt von Marc eine Nachricht gekriegt. Wäre voll cool, wenn du das jetzt testen könntest. Okay.
Ja.
Habe ich halt direkt gemacht. Ich hoffe, dass ich tatsächlich der Erste sein könnte, der es zumindest dazu ein Video macht. Ich weiß, es wurden schon bei Instagram ein paar geteilt, die jetzt gegradet wurden. Deswegen wissen wir auch, wie das Label aussieht. Und es gibt eine ganze Menge Stolpersteine, zum Beispiel in der Anleitung. Ich finde, die kann man auch einfach ansprechen. Und grundsätzlich, der große Name Card Market steht dahinter. Wenn diese Card Trader-Leute, ich kenne die persönlich nicht, deswegen kann ich sie weder hervorheben noch benachteiligen, die haben irgend so ein staatlich geprüfter Karten-Heini sind die auch noch. Also, das kann man auch in dem FAQ nachlesen und das haben die damals auch geschrieben. Ich glaube, die erkennen ihre Magic-Karten. Ich glaube auch, die können Centering und sowas ganz gut bewerten. Es steht und fällt damit, ob Card Market Kritik und Feedback annehmen und umsetzen kann. Weil ich glaube, die haben den Schlüssel zum Kartengrading in Europa in der Hand. Wie kein anderer, wie wirklich kein anderer. Weil Vertrauen ist alles. Du kannst das beste Case haben, du kannst der günstigste sein. Wenn du es bei Cardmarket integrierst und du musst meinetwegen deine PSA-Dinger musst du in die Kommentare schreiben und Cardmarket-Grading gibt es meinetwegen extra Feld oder so. Cardmarket-Grading, ja, nein und Note oder sowas. Das haben die in der Hand. Ja. Und wenn sie Feedback annehmen und umsetzen, dann wird das noch ganz groß, glaube ich. Wenn nicht, dann nicht.
Marc, wie siehst du das?
Ähnlich, beziehungsweise ganz genauso. Ich würde sogar noch ein bisschen weitermachen. Ich glaube tatsächlich, dass Card Market unendlich viel Potenzial hat mit ihrer Seite. Weil jede Grading-Firma, die ein bisschen was auf sich hält, gibt dem Grading eine Nummer.
Ja.
Und hinterlegt in einer Datenbank, was gegradet wurde, wie es gegradet wurde und so weiter und so fort. Heißt, wenn sie wirklich ein Feld einsetzen und du kannst dann in diese Card Market Sache dann deine Card-Market-Grading-Nummer eingeben. Mhm. Und du wirst dann automatisch, wie ist das denn gegradet worden? Wenn du da nur drauf drückst, ohne dass du wirklich ein Mehrproblem hast, ist das wie eine Sendeverfolgung, wenn du eine Sendeverfolgung Card-Market eingibst. Passiert das dann auch so, dass du dann einfach draufdrücken kannst und wirst dann automatisch auf die DHL-Seite geleitet.
Ja.
Und dann wird dir gesagt, wo dein Paket ist. Und wenn sie das zum Beispiel aufziehen, das schöner machen, oben einen Reiter einführen, den Kauf einfacher machen, beziehungsweise diese ganze Abwinklung einfacher machen, dann haben sie alleine dadurch, dass sie eben diese Monopolstellung haben. Weil natürlich gibt es auch andere Leute, die wie zum Beispiel Cardstock, die halt versuchen, MTG Stock, sondern halt, das ist eine Seite, die versucht, Cardmarket zu imitieren. Davon gibt es eine Menge.
Card Trader.
Und es gibt wirklich auch viele Leute, die versuchen, diesen Monopolstellung von Cardmarket zu brechen. Weil, sagen wir ehrlich, wir sind die einzige Region, die sowas hat. In Amerika läuft alles über Stores und über Companies und sonst was, die halt jeder ihr eigenes Ding machen. Was mich ein bisschen noch interessiert, und das wird noch ein bisschen interessant, vielleicht kannst du dazu was sagen, Patrick, wenn du die schon angefragt hast, ähnliches. Graden die nur Karten, die sie auch selber verkaufen? Weil es gibt ein einziges großes Spiel, das gerade auch über Grading sehr viel finanziellen Fluss hat, was nicht auf Cardmarket drauf ist.
Ja, die graden tatsächlich nur das, was sie anbieten. Und du meinst ja Flesh and Blood, weil der mega coole Vorteil bei Flesh and Blood ist ja, dass du nicht dein gesamtes Deck mischt, oder dein Deck schon, aber du hast 6 Karten plus minus, die immer separat sind. Das heißt, die könntest du sogar in einem Slab spielen, was halt mega cool ist für Grading-Unternehmen. Und ich glaube übrigens, der Cheatcode für Cardmarket wäre folgendes: Kaufen, an Cardmarket Grading senden, danach zu mir. Das wäre der Hammer. Wenn du Raw-Karten kaufst, die werden gegradet und kommen zu dir.
Das war wirklich krass. Auch, also diese Integration, die er da sagt, das macht auch für mich quasi als jetzt nicht Sammler oder der jetzt nicht primär Karten graden lassen würde, macht das durchaus Sinn, dieser Schritt halt wirklich zu sagen, hey, wir haben hier einen Shop, der Shop für Magic-Karten, für Magic-Einzelkarten. Wir haben hier ein Grading-Unternehmen. Let's put this thing together und hab quasi mit einem Klick quasi bestell mit Grading. Und dann wird das erstmal einmal da reingeschickt und du kannst quasi sofort in den Dialog treten mit dem Verkäufer, falls er irgendwie beim Grading geflunkert hat oder irgendwas nicht mehr klar ist. Und klar, das ermöglicht zu viele Wege. Und es
gibt auch keine Streitereien mehr. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Ich weiß, bei mir ist es relativ häufig so gewesen, gerade wenn ich
über dich
im Freundeskreis Karten gekauft habe, wo Leute sagen, ja, Karte hier Mint. Und ich gerade kommt an, da hast du einen Hund reingebissen, zweimal wurde drüber gespuckt und einmal wurde es aus dem Fenster geworfen. Nie Mint.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich die Frage, natürlich, weil Cardmarket natürlich nicht zentral Karten verschickt. Also jeder kann sich ja anmelden und über Cardmarket verkaufen. Das heißt, es wäre da noch eine Hürde, dass man quasi dann irgendwie dem Verkäufer klar macht, schickt es nicht an den Typen, der es gekauft hat, sondern an uns.
Einfach. Das ist programmiertechnisch total einfach.
Ja, und klar.
Da müssen sie halt was machen.
Sie müssten was machen.
Du musst natürlich die 20 Euro bezahlst du als Käufer trotzdem. Das ist ja ein zusätzlicher Service. Klar. Aber also wirklich, ich glaube, das ist super großes Potenzial. Wie ich Cardmarket kenne, werden wir es leider nicht sehen. Wir
werden's nicht sehen. Das ist schade. Also wenn Cardmarket dieses Video guckt, zum einen Like und Subscribe bitte. Zum anderen könnt ihr euch das jetzt mal
bitte.
Genau, retweet, mal teilen oder so. Auf jeden Fall, die Idee ist ja da und man muss es halt nutzen. Und ich hoffe, dass vielleicht ich hoffe eben nicht, dass ein holpriger Start dem dann im Weg steht. Aber spannendes Thema auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass wir da dann doch so tief gehen können, weil ich wusste, ich alleine hätte darüber jetzt so gar nicht so viel sagen können. Und es ist halt sehr schön, euch dabei zu haben. Ich würde aber sagen, wir sprechen noch mal ganz kurz, beziehungsweise wir machen ein bisschen Ask Us Anything. Patrick, hast du Bock, ein bisschen Fragen zu beantworten?
Klar, zu meiner Lieblingsmusik.
Zu deiner Lieblingsmusik oder was auch immer. Wir gucken mal, was so dabei ist, was dazu passt. Hier haben wir doch schon direkt was von Frankenfuchs. Und zwar, der fragt, warum gibt es eigentlich keine gescheite Cardmarket-App? kennt ihr irgendwelche Apps, die ihr verwendet für eure Sammlung? Und woran scheitert es bei Cardmarket?
Ja, eine ganze Menge Leute.
Ich nutze die Delverlands.
Ja.
Das ist ziemlich einfach. Delverlands ist so eine der Apps überhaupt. Sie hat einen Kartenscanner drin, wo man einfach dann diesen Scanner aufruft, eine Karte drunter legt und dann hörst du so ein Dip und dann wie in der Kasse, dann wird die Karte eingescannt. Zustand musst du selber eingeben. Das macht die App noch nicht. Aber das Schöne daran ist, wenn du deine ganze Sammlung da drin hast, kannst du zumindest deinen Wert der Sammlung nach Cardmarket Standard, nach Cardmarket mit, aber glaube ich nur, wenn du, es sei denn, du zahlst Geld dafür, nach Cardmarket mit kannst du den Wert deiner Sammlung erstellen. Oder nach irgendwelchen amerikanischen, tausenden amerikanischen Versuchen. Sowas wie hier, weiß gar nicht, wie die alle noch heißen.
TCG
Card Kingdom und so weiter. Da kannst du alles nachgucken, was die dann in Card Kingdom wert sind. Aber es gibt auch Cardmarket mit und dafür ist es tatsächlich eine sehr, sehr gute App.
Ja. Also auch eine App, die du empfehlen würdest, Patrick, oder?
Also ich nutze sie selber nicht. Ich glaube, die gibt es nur für Android, sobald ich mich nicht irre. Aber ich kenne viele, die damit ihre Sammlung verwalten. Also wenn du eine Sammlung kaufst, sagen wir mal jetzt mal, die Preise sind meistens utopisch und Renaissance wird meistens als Arabian Nights oder so erkannt. Da muss man schon aufpassen. Aber das Ding ist, wenn da halt steht 50 Cent, weißt du, die ist nichts wert. Wenn da steht 80 Euro, ist sie meistens keine 80 Euro wert, aber wenigstens 15. Also es ist schon gut, um zu selektieren, genau. Und das ist auch die einzige App, die ich so kenne, die nicht nur Lebenspunkte zählt, die man im Magic-Bereich einsetzen kann.
Wie heißt die App nochmal genau?
Delver Lens, also wie der Delver of Secrets, D-E-L-V-E-R und dann Lens wie die Linse.
Das ist doch auf jeden Fall schon mal eine gute Antwort. Auch übrigens zu der Frage von Rye Elfe, die schreibt, könnt ihr irgendwelche Apps oder Tools zum Organisieren von Kartensammlungen und oder Decks empfehlen? Da passt natürlich die App wie die Faust aufs Auge. Ja. Dazu, darüber hinaus würde ich sagen, ja, als Deckbilder-Seite nutze ich eigentlich MTG Goldfish. Mag ich, glaube, bei dir sieht es auch ähnlich aus, ne?
Ja, erst seitdem ich diese Visual View davon gefunden habe und das jetzt in so einem Visual View mein ganzes Deck da auffächern kann, weil das ist sehr cool für Social Media, so für Twitter oder Instagram oder absolut, auch für YouTube, dass man einfach dieses Bild von seinem ganzen Deck da drin hat. Das ist schön. Vorher habe ich relativ viel über andere Plattformen gearbeitet, aber seitdem ich diese Visual View habe, habe ich nichts anderes mehr.
Okay, Patrick, verwendest du was, um deine Kartensammlung irgendwie im Überblick zu behalten oder einfach in die Kiste gucken, in die Ordner gucken?
Ja, Excel-Tabellen.
Echt? Hast du alles in eine Excel-Tabelle eingetippt?
Ja, jetzt nicht jede Karte, aber alle Ein- und Verkäufe, ja. Excel, das Multi-Master-Tool. Aber als App nicht zu empfehlen. Ich nutze es am PC.
Alles klar. Dann habe ich hier noch eine Frage von Mars vom Off-Topic-Commander. Er schreibt, was war die beste Karte, die ihr jemals für euch aus einem Booster gezogen habt? Marc, fällt dir da gerade was spontan ein?
Voll Talia. Wer hätte es gedacht? Aus dem Originalset Voll Talia damals im Draft. War der Hammer, wenn man jetzt nicht vom Finanziellen redet. Vom Finanziellen ist es, glaube ich, auch im Draft damals voll Snapcaster oder damals Liliana of the Veil, voll Jace Mindsculpture, irgendwas in dieser Richtung. Ist alles rausgekommen damals, so bei Drafts, bei Sealed Decks, bei Booster Openings unter Freunden und so weiter. Solange keine Kamera läuft, mache ich gute Booster auf. das mache ich auch regelmäßig Bilder von, wenn ich mal im Zug oder so oder auf dem Weg irgendwo hin meinen Booster öffne, dass die total cool sind, wenn die Kamera drüber ist. Mache ich nur Schrott auf. Dementsprechend, kann ich da nichts zu sagen, außer Voltalia. Voltalia ist das Beste.
Patrick, was hast du denn so bisher aus dem Booster gezogen?
Das Traurige ist halt, durch diesen Preisanstieg in den letzten Jahren haben ja auch die aktuellen Sets echt meistens die besten Karten. Ich hatte zwar keinen Full Art Jeweled Lotus oder Phyrexian Warren Clicks, aber meine teuerste Karte war halt Full Art Solitude Foil aus Modern Horizons 2. Ist halt direkt eine 120-Euro-Karte, mit der ich nichts verbinde und halt einfach vertickt habe. Ja. Das, was ich am ehesten noch emotional berührt hat, war auch mein allererstes, es war tatsächlich mein allererstes Magic Booster, Legionen bei Dodenhof in Posthausen gekauft. Und da war Phage Farge The Untouchable drin.
Oh, ja.
Phage The Untouchable. Mittlerweile natürlich aber auch super teuer, weil es halt einfach eine Foil aus Legion ist. Damals nichts. Und ich glaube, die teuerste ever ist eine Flesh and Blood Karte. Ich habe die Fabled aus Tales of Aria gezogen. Ja. Die ist in Kultfeuer halt direkt 700 Euro wert
gewesen. Krass. Jetzt 700 Euro, also boah.
Man freut sich, es ist super absurd, dieses Gefühl. Aber es hat jetzt mein Leben auch nicht verändert.
Das glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Geschichte, also was finanziell am meisten, was ich rausgezogen habe, ich glaube, da geben sich zwei. Wobei ich weiß den genauen Wert nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Einmal recht früh, Feather immer, egal welche Feather ich ziehe, ist immer mein Top-Pick. Aber tatsächlich relativ früh, als ich angefangen habe, Magic zu spielen, habe ich in einem Booster, in einem Laden, einen von diesen Amon-Cat ägyptischen Karten in Foil, genau, diese Inventions gezogen. Und zwar, ich glaube, ein Days war's. Genau, das hatte ich damals gezogen. Das war sehr einprägsam, weil es auch damals noch, ich kannte das alles natürlich noch gar nicht und guck mir diese Karte an, so, was zum Teufel habe ich hier gezogen?
Drumherum.
Ich weiß noch, wie wir alle beim Ladenbesitzer am PC waren und erstmal entziffern mussten, was das denn für eine Karte überhaupt ist. Und alle so, ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist vielleicht ein Counterspell oder Days, ich weiß es gar nicht. Und irgendwann haben wir es dann herausgefunden. Und das zweite war aus Throne of Eldraine, alternatives Artwork, Oko. Zu einem Zeitpunkt, wo er schon in ein paar Formaten gebannt wurde, aber trotzdem noch eine ganze Schippe wert war. Und da habe ich mich natürlich auch sehr gefreut. Ich
gruselig finden, dass deine beiden besten Booster mit mir in der Umgebung waren.
Dadurch, dass du, seitdem wir uns kennen, in dem Laden arbeitest, wo ich 80% Magic gespielt habe, ist es nicht so verwunderlich. Deswegen.
Zu deinem Oko will ich noch was sagen.
Ja, bitte.
Ich habe letzte, bevor ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, mit meinem Bruder mir ein Throne of Eldraine-Display gekauft. Und Wir haben in der Mitte gesplittet und gesagt, das ist deine Hälfte, das ist meine Hälfte. Und er hatte Brazen Borrower, er hatte Questing Beast, er hatte Stonehenge und er wurde halt mit den Mythics belohnt. Ich hatte Foil Oko immerhin. Jetzt nicht Full Art, aber Foil Oko. Und das war auch noch, bevor es gebannt wurde, zu dem Moment war der Foil Oko halt mehr wert als seine.
Krass.
Deswegen war es fair und ich habe mich echt drüber gefreut, weil das war also krasses Display, ne? Mit diesen vier Mythic Rares.
Ja, absolut.
Aber das war, und da dachten wir auch, Mann, hätten wir das auf Kamera aufgenommen. Ja. Hätte wahrscheinlich auch niemanden interessiert.
Ja, sowas das hätte so wahrscheinlich dann aber das Problem gehabt, dass die ganzen dann irgendwelche anderen Mythics gewesen wären. Ich kenne das Problem.
Ja. Ja, aber das ist immer das, was gerade als Content Creator fragt man sich eigentlich immer so, verdammt, warum habe ich das gerade nicht aufgenommen, gerade bei Unboxings oder sowas. Aber ja, ich würde sagen, soweit genug der Ask Us Anything-Fragen. Wenn ihr Fragen habt an uns, die wir dann im Podcast beantworten sollen, dann geht auf unseren Gamery/Radio Ravnica Discord, geht dort in den Thread von Ask Us Anything, postet da eure Karte rein, ich markiere die dann für uns zum Beantworten und natürlich, wenn ihr andere Fragen habt, die nicht im Podcast beantwortet werden soll, geht in Help Me, das ist die andere Adresse, wo ihr quasi allgemein Fragen stellen könnt, wo auch jeder antworten darf und ja, lasst uns da gerne teilhaben an euren Gedanken und all sowas und ich würde sagen, wir haben es an dieser Stelle quasi für heute geschafft. Ist ein bisschen länger geworden, aber wir mussten natürlich auch die Gelegenheit nutzen und in aller Ausführlichkeit über die ganzen Themen sprechen, über MTG Finance, Card Grading, alles, was dahinter steckt, wenn wir dich schon mal dabei haben.
Sehr gern.
Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Auch besonderen Dank an dieser Stelle an unsere Patreon-Gold-Unterstützer Buster Madison, Easy Reader und General Götterspeise. Wie gesagt, vielen Dank an dich, Patrick, dass du die Zeit heute gefunden hast.
Ja, danke an euch. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht und ich weiß ja, dass ich mit euch mich ganz gut unterhalten kann. Von daher war es super entspannt.
Du bist jederzeit auf jeden Fall eingeladen, wieder vorbeizukommen. Und natürlich, Marc, dich möchte ich auch nicht vergessen, mit deinen Dank sagen und wie jede Woche, dass du dabei warst wieder.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit allem, was es in der Welt von Magic so zu bereden gibt. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.